Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Guten Abend, Tobi.
Guten Abend, Thomas. Hallöchen.
So, mittlerweile können wir wirklich guten Abend sagen.
Ja, nachdem wir eine Stunde Vorgespräch hatten. Oder ja, wir hatten das, genau. Ja.
Das Podcast-Erleben.
Wir können dieses Jahr zum zweiten Mal sagen, der Tag danach. Das letzte Mal war auch ein Dienstag.
Ach ja, okay, jetzt, ich habe eben schon gerätselt, aber klar, du hast es ja auf Apple angespielt.
Ja, wir haben noch keine Zeit. Nachdem wir eine Stunde Vorgespräch hatten, müssen wir jetzt ein bisschen die Zeit wieder aufholen.
Müssen wir Gas
aufholen.
Geben.
Ja,
nichts ausschweifen, abschweifen und okay.
Genau. Das letzte Event, das Apple Watch Event, aber da wurde ja auch ein iPad vorgestellt. Genau, bin schon ganz durcheinander. Das war nämlich auch am Dienstag. Und deswegen können wir heute passenderweise am Mittwoch, wo wir heute aufnehmen, auch wieder sagen, der Tag danach.
Genau. Der Tag danach. Und der Tag danach ist der Tag davor, ja, wie wir ja alle wissen. Und ein drittes steht uns ja wahrscheinlich auch noch vor der Tür.
Ja, man kann davon ausgehen, dass im November noch ein Event kommen wird, weil wir haben ja nichts bezüglich Apple Silicon gesehen. Das war ja auch vorauszusehen, weil einfach das Produkt zu groß und zu wichtig ist und die hätten sich gegenseitig die Show gestohlen, Silicon, MacBook und iPhone letztendlich. Und wir haben ja trotzdem auch einige Sachen nicht gesehen gestern. Vielleicht greifen wir mal vor. Vielleicht zäumen wir das Pferd mal von hinten auf und reden drüber, was wir nicht gesehen haben. Wir haben keine AirTags gesehen.
Ja.
Das hat mich am meisten gewundert, weil
ich war nicht überrascht, ich habe ja auch nicht mit gerechnet. Ja.
Hätte eigentlich wunderbar zur ganzen Veranstaltung gepasst, weil das hätte nach meiner Meinung sehr gut dazu gepasst.
Was natürlich aber auch sein kann, ist gerade mit dem ganzen rechtlichen Kram, der in Amerika abgeht, mit der Untersuchung gegenüber Apple, Facebook, etc., was jetzt hier Monopolstellungen betrifft, mit den Beschwerden, die es gibt, mit dem Prozess auch gerade Epic Apple, dass sie da vielleicht auch die App-Tags, falls sie überhaupt kommen sollten, was ich ja nach wie vor noch anzweifle, aber dass sie die vielleicht aus strategischen Erwägungen gerade um sich halt nicht noch mehr diesen Vorwürfen auszusetzen, gerade was, wie gesagt, auch Marktmacht und Ausnutzung betrifft, dass sie das vielleicht einfach nach hinten geschoben haben.
Ja, also ich hoffe mal, dass die AirTags noch kommen, weil da haben sie ja in der letzten Zeit so viel in der Gerüchteküche aufgewirbelt. Das ging jetzt ja schon hin und her und man hat ja schon einiges gesehen. Aber letztendlich haben wir ja auch viel über AirPower gesehen und AirPower ist ja in der Form, wie es gedacht war, auch nie gekommen. Es ist zwar jetzt in einer ansatzweisen Form gekommen, aber dazu später mehr, aber so wie es gedacht war, ist AirPower ja nie auf den Markt gekommen.
Ja, und wie gesagt, allein aufgrund von Gerüchten, auch wie Tile, als quasi Wettbewerber dazu, sich ja gegen Apple oder gegenüber Apple ja schon geäußert hat, wie gesagt, es könnte auch eine strategische Erwägung sein, dass man einfach sagt, hier, wir haben momentan genug, in Anführungszeichen, Probleme, das müssen wir jetzt nicht noch fördern, oder noch Öl ins Feuer gießen, so wichtig ist das Produkt für uns jetzt auch nicht, lass uns das einfach mal aussitzen, das Thema. Ja.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass diese AirTags-Technologie eventuell auch in den AirPods Studio oder AirPods Studio Over-Ear-Kopfhörer Einzug hält und dass diese beiden Dinge einfach zusammengehören und dass eins von beiden sich verzögert, sei es die AirTags aus irgendwelchen Gründen oder sei es das der Over-Ear-Kopfhörer und dass es halt nur Sinn macht, die zusammen vorzustellen, weil, wie gesagt, die AirTags von der Grundtechnologie mit im Over-Ear-Kopfhörer drin hängen, weil das ist ja zum Beispiel, es gibt ja auch marktbegleitende Hersteller wie Sennheiser, die ja auch die Teilfunktion, also die Teilchips oder die Teiltechnologie in einigen Kopfhörern mit implementiert haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass Apple das mit den AirTags genauso macht.
Falls so ein Kopfhörer verloren geht, meinst du, oder?
Genau.
Ah, okay.
Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das dann demnächst auch in den kommenden AirPods, also diesen In-Ear-System, mit Einzug hält, dass das da auch reinfunkt. Und reinfunkt im wahrsten Sinne des Wortes. Dass das eine flächendeckende Technologie wird, die Apple in all ihren portablen Geräten mit implementiert, Stück für Stück.
Ja. Wäre sowieso interessant zu wissen, wie Apple oder wann Apple auch die Kopfhörer vorstellen wird, die ja gerüchteweise eigentlich kurz vor der Veröffentlichung stehen, weil so schlecht hätten die jetzt in das auch nicht reingepasst.
Nein, auf keinen Fall.
Gerade auch mit dem HomePod zusammen wäre
eigentlich war schon ja mal, letztendlich interessant auf der Keynote. Es gab ja auch Gerüchte, dass es erst im März kommen wird, aber ja, wie es so ist mit Gerüchten, man kann denen nicht immer Glauben schenken oder kann auch viel in die Hose gehen bei solchen Gerüchten oder bei solchen Spekulationen. Aber wo wir gerade bei Gerüchten sind, es gab zwei Last-Minute-Leaks von Evan Blass. Mhm. Der hat dann nochmal die Fotos zum HomePod Mini rausgehauen und die waren korrekt. Das waren auch die Geräte, die wir so gesehen haben. Also die Leaks haben gestimmt und halt die Bilder zu den iPhones Vorder- und Rückseite. Kurz vor dem Event wurden die halt geleakt. Ja, ja gut, kurz davor... Es ist immer so ein bisschen blöd, man sitzt dann voller Erwartung da und dann läuft durch Twitter.
Ja, ich hatte es bei, wer war es, glaube ich, bei, entweder war es Apple Insider oder bei The Verge habe ich die Leaks gesehen,
kurz vor der Veranstaltung. Das ging ja dann wie ein Lauffeuer, es ging ja dann ratzfatz, das hat sich dann ja wie eine Zündspule durch die Apple-Bubble gezogen, ist das Thema.
Ja.
Obwohl ich sagen muss, die geleakten Bilder, das entsprach zwar dem, was wir gesehen haben, aber die Aufnahmen, die wir von Apple, also die Originalaufnahmen oder die hochauflösenden Aufnahmen, da sah der HomePod Mini etwas besser aus, muss ich sagen. Also,
ja, okay, Produkt- und Glamour-Shots sind ja immer so.
Ja, das ist richtig.
Gut. Aber apropos gut, sah es besser aus. Die Aufzeichnung bzw. die Veranstaltung von Apple war auch wieder... Super.
In gewohnter, hochwertiger Qualität.
Hammer. Also die Production Value ist erstklassig, ja, was Apple da abliefert. Und da möchte ich mich gerne auch dem Andy Natko anschließen. Da hat er bei Twitter auch gesagt, hoffentlich behalten sie das für die Zukunft so bei, weil halt mehr Info kommt und weniger irgendwie Luft ja in dem Event dann einfach ist. Mhm. Und ja, muss ich auch sagen, wir hatten vor der Aufnahme kurz mal drüber gesprochen. Die erste Viertelstunde war ja im Prinzip ein kurzes Hallo und 11 Minuten HomePod Mini. Und dann fing es
mit dem Lass uns doch versuchen, nochmal ein bisschen chronologisch vorzugehen, das so ein bisschen durchzuarbeiten. Da, im Prinzip hast du recht, 11 Minuten HomePod Mini, aber davor kam ja dann erst nochmal, wie gesagt, diese Begrüßung, tralala, dann kam das übliche Customer Satisfaction, das hat er relativ kurz gehalten, aber dann... Der große Aufhänger, der ja über allem schwebte am Anfang, 5G. Da haben sie nach meiner Meinung das Fass ein wenig zu groß aufgemacht, nachdem Apple eines der letzten Smartphone-Hersteller ist, der auf den 5G-Zug aufspringt, fand ich das ein wenig überzogen. Man muss das natürlich aber auch in den Kontext von den USA setzen. Weil da hat ja Verizon so einiges am Start, was auch die Netzabdeckung angeht. Und deswegen haben sie wahrscheinlich das fast so groß aufgemacht. Weil dann kam ja der Verizon-Typ auf die Bühne und hat dann noch ein bisschen was über Netzabdeckung
gesprochen. Ja, wobei Tim Cook und ich glaube der CEO von Verizon haben es auch beide angesprochen, dass jetzt mit dem iPhone ja quasi dann auch 5G im Markt angekommen ist. Weil, was hast du denn bitte, beziehungsweise daran, an der Aussage merkst du einfach auch, welchen Stellenwert das iPhone gerade im amerikanischen Markt hat.
Ja,
auf jeden Fall. Klar gab es vorher schon andere 5G-Geräte, aber ich denke nicht, dass die in den Mengen im Netz einfach unterwegs waren, wie jetzt mit dem Release der neuen iPhones, da 5G-Geräte auf einmal im Markt sind, ja, oder im Netz dann einfach sind, ob das Verizon ist oder ein anderes 5G-Netz mal dahingestellt. Aber ich denke, jetzt kommen dann einfach die Nutzer ins Netz, ja. Das wird nochmal einen ordentlichen Sprung jetzt machen mit dem iPhone.
Das wird einen Push geben, auf jeden Fall. Und das war ja auch die klare Aussage, wie du es schon sagtest, von dem Verizon-Typ. Ein Thema, was für uns Europäer im Moment noch gar nicht so interessant ist, das, was da erzählt worden ist. Und auch gerade der Standard Millimeter Wave, der existiert ja bei uns gar nicht. Das ist ja nur ein Standard, der in den Staaten interessant ist. Dazu auch noch eine Kleinigkeit. Ich greife jetzt ein bisschen vor, aber wo wir gerade bei Millimeter Wave sind. Man sah ja in den geleakten Bildern so einen kleinen Huckel an der Seite vom iPhone oder von den ganzen iPhones im Aluminiumrahmen oder respektive im Edelstahlrahmen. Und da ist man ja damals bei den geleakten Bildern von ausgegangen, das hat irgendwas mit dem Pencil zu tun. Hat sich aber herausgestellt, dass das einfach nur eine Antenne ist für die Millimeter Wave. Und das ist auch nur ein spezifischer Knubbel, der nur in den Staaten existiert. Den gibt es in den Versionen außerhalb der Staaten gar nicht. Also bei uns haben wir einen glatten Rahmen, weil für unsere 5G-Technologie wird dieser Huckel so nicht benötigt. Das ist nur eine spezielle Entwicklung für MM-Wave oder Millimeter-Wave, der außerhalb von Amerika im Moment noch gar nicht interessant ist. Das noch zur Erklärung, für was dieser Huckel oder diese kleine Aussparung oder dieser kleine Aufsatz am Rahmen existiert oder für was er da ist.
Ja, wobei da auch nochmal zu kommen, gerade Netzabdeckung beziehungsweise wann ist wo oder auch bei uns dann gerade Deutschland, Europa, der 5G tatsächlich verfügbar, kann natürlich jetzt noch eine Zeit lang dauern, aber wenn man mal überlegt, ja, wie lange so ein iPhone genutzt wird, Lebensdauer einfach auch ist von dem iPhone. Und das muss ja nicht nur 2 bis 3 Jahre bei dir sein. Vielleicht gibst du das Gerät dann weiter nach 2 oder 3 Jahren oder es geht in einen Gebrauchtmarkt, wo es nochmal 2 bis 3 Jahre vielleicht genutzt wird, was du ja auch kannst, weil einfach iOS-Updates über diesen Zeitraum auch noch kommen. Ja? Du hast ja trotz des Alters noch ein aktuelles Gerät, was jetzt iOS betrifft. Dann hast du da vielleicht eine Lebenserwartung oder eine Nutzungsdauer von 5 bis 6 Jahren. Und sagen wir mal, in den nächsten 5 Jahren sollte 5G ja dann auch ein bisschen besser verfügbar sein als jetzt heute. Und da ist das, denke ich mal, schon ganz okay, wenn man da sagt, jetzt ist einfach der Zeitpunkt da, jetzt machen wir 5G in die Geräte rein. Wir hatten ja auch gesagt, man hätte sich auch vorstellen können, dass man nochmal ein Jahr aussetzt, aber ich denke dann, da hätte sich Apple keinen Gefallen damit getan, auch wenn es einfach von der Abdeckung her jetzt noch nicht so ist, dass man es unbedingt braucht. Aber es war einfach Zeit.
Ja, klar. Und wie gesagt, aufgrund dessen, dass so ein iPhone einen sehr langen Lebenszyklus hat, ist das eine Technologie, die in der Zukunft erst für mehr Leute an Bedeutung gewinnt. Und deswegen ist das, denke ich, jetzt ein guter Zeitpunkt, das einzusetzen.
Ja,
auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, 5G ist eine Technologie, die sich durch die komplette Palette durchzieht, vom iPhone Mini bis zum Pro Max. Also alle Geräte haben 5G an Bord.
Ja, wobei vorher ja auch gerüchteweise mal die Rede davon war, ob vielleicht nur die Pro-Geräte. Ja.
Genau, aber 5G wie gesagt, um 5G voranzutreiben, um, wie gesagt, das zu pushen, ist es, denke ich, auch sinnvoll, das vom kleinsten bis zum
größten
Modell zu haben.
Genau.
Ja. Genauso die nächste Technologie, die wir haben, ist, dass wir OLED in allen Geräten an Bord haben. Aber ich glaube, wir sind jetzt ein bisschen versprungen in unserer Reihenfolge.
Durchstand 5G.
Weil da fing halt die Präsentation an. 5G, wie gesagt, das war so der Aufhänger der ersten paar Minuten. Und da haben sie sich so ein bisschen dran abgearbeitet. Zuerst habe ich gedacht, wo noch nicht dieses Riesen 5G eingeblendet war und er da seine recht, war schon sehr pathetisch, fand ich das, seine Eingangsworte gehalten hat. Mensch, was waren wir? Da habe ich gedacht, was kommt denn jetzt? Ich habe jetzt gar nicht an 5G gedacht. Ich hätte gedacht, kommt da jetzt irgendwas komplett anderes, was wir gar nicht auf dem Schirm hatten? Kommt da jetzt eine Riesenüberraschung? Nee, es war dann letztendlich doch nur 5G, weil es klang so so groß, was da jetzt kommt. Aber war dann nur 5G. Sie haben es halt nur etwas groß abgefeiert. Naja, gut. Und dann kam mein komplettes Lieblingsprodukt, mein Produkt, was mich überraschte und was mich am meisten begeistert hat von der ganzen Veranstaltung, das war der HomePod Mini.
Ja, begeistert alle mich jetzt nicht. Ist ein schönes Produkt, aber ich fand ein anderes Produkt jetzt dann doch interessanter als den HomePod Mini.
Es hat auch ein Mini im Namen, glaube ich.
Ja, genau.
Das waren diese beiden Produkte fand ich am interessantesten von der ganzen
Veranstaltung. Also designtechnisch gefällt mir das HomePod Mini ganz gut. Preis natürlich auch. Gerade wenn man mal US-Dollar zu Euro guckt, ja, ist doch recht attraktiv.
Ja, wir liegen 99 US-Dollar genau. Und irgendwie 96 und ein paar ja. Cent umgerechnet in Euro.
Genau, was mich auch ein bisschen überrascht hat, aber mir soll es recht sein. Ja.
Ja, das sind diese 16% Mehrwertsteuer. Deswegen haben wir diese kompletten komischen Preise.
Nee, aber nicht 129 oder so.
Ach so, nee, wir sind deutlich unter der Grenze von 100 Euro. Nein, was heißt deutlich? Knapp drunter. Mhm. Und das ist natürlich auch ein Punkt, was dieses Gerät so interessant macht. Und da sieht man ja auch, dass Apple in meinen Augen einen großen Strategiewechsel eingeschlagen hat auf der gestrigen Veranstaltung. Sie wollen jetzt verstärkt mehr in diesen Assistant-Bereich rein. Und das kann man halt nur auch so realisieren, dass man die Masse erreicht mit günstigen Geräten, in meinen Augen. Dass man wirklich die Leute dazu bringt, in verschiedenen Räumen HomePods oder HomePod Minis zu installieren, das geht nur über den Preis. Amazon hat es vorgemacht mit den
Dot-Geräten. Ja, okay, die haben immer noch die Nase noch vorne. Was, ja, mit dem Preis hat Amazon immer noch die Nase vorne.
Ja, aber letztendlich muss man natürlich auch sehen, wie differenzieren sich diese Dot-Produkte vom Klang etc. zum Dings? Und der Dot hat ja nun wirklich keinen großartigen Klang. Das ist ja wirklich nur der ja, also zum Musik hören ist so ein Dot ja nicht geeignet. Und der HomePod Mini soll ja schon vom Klang halbwegs vernünftig sein, wenn man die Marketingaussagen von Apple Glauben schenken mag.
Da ist halbwegs vernünftig noch eine starke Untertreibung, ja.
Ja, gut, fangen wir mal lieber von vorne an, weil das Thema Audio kommt etwas später. Vielleicht sollten wir mal anfangen bei den Maßen von dem Gerät, wo wir gerade bei HomePod Mini sind. Das Ding ist 8,4 cm hoch und 9,8 cm breit an der breitesten Stelle. Es hat ja so eine Blumenvasenform, würde ich jetzt sagen, oder Blumentopfform, wenn man so ein bisschen Blumentopf ähnlich aus, würde ich sagen. Kommt aber auch stark auf den Blumentopf an. Gibt es in zwei Farben, in Weiß und in Space Grau. Ja, da haben sie die Titulierung Space Grau oder Space Gray noch gelassen. Und hat auf der Oberseite ein Touch-Bedienfeld mit den üblichen Bedienelementen, die wir auch vom großen HomePod kennen. Übrigens, der Name HomePod, also der klassische HomePod, ist auf der ganzen Veranstaltung nicht gefallen, obwohl der noch im Sortiment ist und wahrscheinlich auch noch im Sortiment bleiben wird. Da haben sie kein Wort drüber verloren. Als Prozessor gibt es den S5-Chip. Den kennen wir aus der Apple Watch Series 5, also aus dem Vorgängermodell, nicht aus dem aktuellen Modell. Und wir haben den U1-Chip an Bord. Das sind so die zwei Kernchips, die wir drin haben. Der U1-Chip soll zum Beispiel auch dafür da sein, dass man eine bessere, direktere und einfache Wiedergabe hat von den iPhones. Ja, das ist so ein S5 für so ein kleines Gerät, für einen elementaren Assistant ist schon powermäßig, der hat schon Dampf im Kessel, sage ich jetzt mal. Und jetzt könnte man davon ausgehen, jetzt können wir zum Thema Klang gehen, da haben sie auch ein großes Fass aufgemacht. Man hat so die grundsätzliche Klangtechnik vom HomePod übernommen. Aber allerdings muss man auch davon ausgehen, dass man in so einem kleinen Lautsprecher natürlich nicht diese Resonanz und diese Resonanzkörper und auch diese Technik nicht verbauen kann, wie man in so einem großen Lautsprecher hat. Aber wir haben halt, wie gesagt, computergestützte Audio-Wiedergabe. Sie nennen es Computational Audio. Und das ist eigentlich, man darf dazu da, dass die ganze Zeit die Umgebung quasi, so wie ich das verstanden habe, erfasst und abgemessen wird und somit den besten und den intelligentesten Klang wiedergibt. Als Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel das Gerät auf einer Kommode stehen hat und die Wand hat jetzt eine Fliese oder die Wand hat jetzt eine Holzverkleidung oder eine Raufasertapete, dann passt sich der Klang auch der Umgebung und den räumlichen Bedingungen an. Und wenn jetzt der HomePod in der Mitte von einem Raum steht, wird der Klang anders niedergegeben, als wie gesagt, wenn er nah an einer Wand steht. Also er reagiert auf Raumumgebungen und das realisieren sie durch diese computergestützte Audio-Wiedergabe. So habe ich es jedenfalls verstanden. Und 360 Grad Audio. Es sind 4 Mikrofone verbaut, 3 Mikrofone sind dafür da, das Buzzword aufzunehmen. Und ein Mikrofon ist dafür da, um den Schall zu isolieren, um eine vernünftige Wiedergabe oder eine vernünftige Interaktion mit Siri zu realisieren. Ja, und wir haben Multi-Voice-Support. Das heißt, wenn verschiedene Familienmitglieder den HomePod benutzen, erkennt er, von welchem Familienmitglied die Anfrage gekommen ist und gibt dementsprechend personenbezogene Informationen wieder. Wie das jetzt im Detail funktioniert und wann das überhaupt zu uns nach Europa kommt oder ob diese Funktion überhaupt in Europa ist, das weiß ich noch nicht. Kann sein, dass es im Moment nur in den Staaten kommen wird. Hast du da was von mitbekommen?
Nee. Mhm.
Ja, also wie gesagt, Multi-Voice-Support, das ist noch ein bisschen in den Sternen oder da gibt es noch relativ wenig Informationen drüber zum heutigen Stand, einen Tag nach der Keynote. Tja, Stereopaar-Funktion, man kann die Dinger zusammenschalten als Stereopaar.
Ja, wobei es soll ja, glaube ich, automatisch funktionieren, sobald die Geräte irgendwie in einem bestimmten Abstand stehen. Soll das ja automatisch erkannt werden und sich das Paar dann auch Stereo schalten. Ja.
Mhm. Macht ja dann auch Sinn, dass man da dementsprechend den gleichen Klang rausbekommt und dass man das als Stereopaar nimmt und als Stereopaar benutzt letztendlich. Kann man ja mit dem Großen auch machen, bloß da ist natürlich der Anschaffungswiderstand ein bisschen höher.
Geringfügig, ja.
Ja, geringfügig. Und Multi-Room-Support ist natürlich auch vorhanden, keine Frage. AirPlay-2-Technologie ist verbaut, klar. Und dann kommt eine Funktion, die ich persönlich ganz interessant finde. Intercom. Mhm. Bei Intercom ist mir sofort ein uralter Mobilfunk-Provider durch den Kopf gegangen. Kennst du noch FIAC Intercom?
Ja, klar. Das ja, war noch das vor, nee, nicht vor, das war Arbeitszeiten, D2 ja. Mannesmann und so, ja.
Ich glaube, das war noch vor Mannesmann, ja. Der Vorgängerkonzern vor D2 Mannesmann, mhm. Das war FIAC Intercom. Bloß da wurde Intercom mit K geschrieben und nicht mit C, fairerweise. Aber das ist mir das Erste, wo ich den Namen Intercom gehört habe, ist mir dieser Mobilfunkprovider durch den Kopf geschossen. Aber Intercom realisiert es, dass man interagieren kann. Das heißt, wenn ich jetzt im Raum A bin und möchte dementsprechend in Raum C was reinkommunizieren oder sitzt jemand, kann ich das dementsprechend über den HomePod realisieren. Das Ganze wird dann auch gepusht auf ein Apple Watch oder auf ein iPhone für denjenigen, für den die Nachricht sein soll letztendlich. Finde ich eine schöne Funktion. Man hat im Endeffekt so ein Haustelefon letztendlich, wenn man das Ding in mehreren Räumen hat. Und für den Preis von 96 Euro und ein paar zerquetschte, kann man sich durchaus überlegen, das Ding in einigen Räumen im Haus zu verteilen.
Ja, gerade wenn man ein Mehrpersonenhaushalt ist und noch vielleicht ein paar Kids im Haus sind und man überlegt oder die Kinder vielleicht sich auch eins wünschen und dann steht in jedem Raum oder in jedem Kinderzimmer so ein Ding, du hast dann ins Wohnzimmer oder in der Küche vielleicht noch eins, da macht so eine Funktion durchaus Sinn, ja.
Ja.
Sagt Peter, das Essen ist fertig. Ja, oder Nachricht an Peter, Essen ist fertig oder so. Und dann kommt es bei dem raus, ja. Also macht durchaus Sinn, ja. Wobei, das ist eine Funktion, die wird, glaube ich, noch nachgereicht.
Das weiß ich jetzt nicht genau, ob die jetzt.
Die ist, glaube ich, nicht beim Start jetzt verfügbar, sondern kommt, glaube ich, später erst.
Okay.
Aber egal, ja. Hauptsache, es kommt dann relativ zeitnah und ist auf jeden Fall eine Funktion, die Sinn macht, weil man hat wahrscheinlich nicht nur ein Gerät irgendwann mal stehen und gerade wenn es, wie gesagt, mehrere Personen im Haushalt sind, macht das durchaus Sinn, ja.
Ja, und ich wünsche mir, dass der Klang so gut ist, dass er auf Augenhöhe mit dem Sonos Play One ist. Das wäre optimal, weil ich bin stark am Überlegen, ob ich den Sonos Kosmos nicht verlasse. Aufgrund dieser desolaten desolaten Situation mit dem S1-Controller, S2-Controller, S-Software-Controller, dieser gemischten Umgebung, in der ich derzeit bin, mit älteren Sonos-Produkten, neueren Sonos-Produkten. Die älteren Produkte möchte ich aber nicht entsorgen und wegwerfen, weil sie wunderbar funktionieren. Ich aber die Probleme habe, dass ich natürlich nicht auf den neuen Controller umsteigen kann, weil ich in dieser alten Bubble gefangen bin. Und somit sind natürlich auch die neuen Geräte in Sippenhaft genommen sozusagen mit dem S1-Controller und ich kann nicht die kompletten S2-Features nutzen. Also das ist im Moment eine Situation, die mir Sonos-technisch jetzt nicht so gut gefällt. Es läuft zwar alles soweit gut, aber die Gesamtsituation ist unbefriedigend für mich. Und wenn das Ding gut klingt, so wie ich mir das vorstelle, und mit dem Play One auf Augenhöhe ist, dann könnte ich mir überlegen, dass ich dann halt ganz krass sage, ich verteile in einigen Räumen so ein HomePod Mini und benutze das als mein Multiraumsystem und die Play 5 Geräte, die ich im Einsatz habe, die müsste ich dann wahrscheinlich mit einem großen HomePod irgendwann mal ersetzen und dass ich dann das komplette Multiraumsystem wechseln werde. Da muss man aber gucken, wie gut die Klangqualität ist. Mhm. Und ob es dann irgendwann nochmal ein Update gibt vom klassischen HomePod. Das wäre ja auch interessant, dass der nochmal upgedatet wird. Und ich sag mal, wo ein Mini ist, ist ja ein Max nicht weit. Ne?
Doch wieder so eine Boombox.
Nein, ich meine, HomePod Max oder HomePod Max wäre doch auch interessant.
Ich sag ja, wieder eine Boombox.
Ja, also, dass man wirklich sagen kann, man hat ein komplettes Portfolio, wie Sonos das ja auch hat. Da gibt es ja auch verschiedene Geschmacksrichtungen von Play 3 bis Play 5. Und man könnte da dementsprechend auch im Apple-Kosmos viele Geräteklassen oder viele Geräte abbilden in verschiedenen Leistungsklassen.
Warum nicht? Eine Soundbar.
Gibt es ja bei Sonos auch. Wäre sinnvoll, dass das von Apple auch geben würde, klar.
Mit integriertem Apple TV und sag mal, wie nennt sich das nochmal? Home Hub? Nee.
Home Hub letztendlich ist ja dann im Apple TV auch drin. Und Home Hub als Trägertechnologie finden wir auch im HomePod Mini wieder. Das hat mich überrascht, dass das auch in diesem kleinen Gerät Einzug hält. Bis jetzt war Home Hub ja nur möglich im Apple TV, im HomePod, also im normalen HomePod. Und das gibt es jetzt auch im Mini. Das heißt,
ja, wobei macht auch durchaus Sinn, weil der könnte auch Leute eventuell zum Kauf anreizen, die kein Apple TV haben, ja, oder auch bis jetzt noch keinen HomePod. Von daher genau. Macht die Funktion. Genau.
Ja und Sinn. Vor allem der Preis ist für das, was es bietet, ein No-Brainer.
Also
Ja, ist so.
Ich denke, für den HomePod Mini und als Apple-Produkt ist der Preis schon okay. Also ich hätte nicht mit weniger gerechnet, um es mal so zu sagen.
Ich hätte nicht mit dem Preis gerechnet. Der Preis war ja schon kurz ein paar Tage vorher in der Diskussion in der Gerüchteküche $99. Da habe ich gedacht, nie im Leben. Meine tiefste Preisvorstellung war $139, $149. Da habe ich ihn so im Best Case eingestuft. Und meine realistische Preisvorstellung war $199.
Und um mal kurz aus der Pre-Show noch zu zitieren, ja, da hatten wir das Thema ja auch schon, gerade im Vergleich zu manch iPhone-Zubehör. Genau. Neuem und ist es ja eigentlich keine Relation. Ne?
Aber das ist halt der strategische Wechsel von Apple und die wollen mit dem Ding die Masse erreichen. Das kannst du halt nur über einen sehr guten Preis.
Ja, vor allem jetzt zu Weihnachten, denke ich mal, wird er unter einigen Weihnachtsbäumen auf jeden Fall stehen, ne? Bei dem Preis.
Ja.
Wer eh schon eventuell mit dem Gedanken gespielt hatte, sich ein HomePod anzuschaffen, ja, und bis jetzt gezögert hat, weil er A, drauf gewartet hat, ob vielleicht wirklich ein Mini kommt, oder B, der Anschaffungswiderstand einfach so groß war mit dem bisherigen HomePod-Preis, der wird definitiv jetzt zum Weihnachtsgeschäft hin sich einen unter den Baum stellen.
ja, das war, wo ich die ganzen Features gehört habe, was das Ding kann, was das Ding macht und den Preis gehört habe, habe ich sofort gesagt, das Ding kaufe ich. Und es geht mir in den letzten Jahren ja selten so, dass ich sofort sage, boah, kaufe ich sofort. Liegt auch daran, dass im Moment meine wirtschaftliche Situation jetzt nicht so rosig ist, dass ich jetzt einfach mal so sagen kann, oh, oh Gott, ich kaufe mir jetzt ein Pro Max oder so. Aber wie gesagt, das ist jetzt erstens mal ein Produkt, was im Budget auf jeden Fall liegt bei mir und was auch featuretechnisch sehr interessant ist. Ja. Da bin ich auf jeden Fall mit im Boot. Jo. Ja. Und ist ein schönes Produkt, bin ich begeistert. Und da gab es auch, wie gesagt, man hat auch gesehen, wie aufwendig sie das präsentiert haben. Also man könnte annehmen, oder davon gehe ich aus, dass diese ganze Kulisse mit diesem, in Anführungsstrichen, Puppenhaus, was sie da gebaut haben.
Das war auch schön mit der Kamera. Dazu jetzt hier, ich habe den Namen jetzt leider vergessen von dem Kollegen, und dann schwenkt die Kamera um das Gerät drumherum und dann siehst du da, wie du es schon gesagt hast, ja, so puppenhausmäßig dann die Kulisse für das Wohnzimmer, ja.
Ja, da haben sie richtig nochmal Geld in die Hand genommen und da eine Kulisse für zusammen gebastelt.
Also meinst du?
Ja. Das ist nicht günstig gewesen.
Nee, meinst du, die haben das extra dafür zusammengeschreinert?
Kann man von ausgehen, ja. Das ist ja alles konstruiert gewesen. Also, gehe ich von aus. Also es war sehr aufwendig gemacht. Das ganze Video, wie gewohnt. Mhm. Aber gut, ich meine, Apple kann es sich leisten, da in die Vollen zu gehen.
Ja. Ja.
Gut. HomePod abhaken. HomePod wird bestellt. Bei mir. Und ich habe mich auch dann für die weiße Farbe entschieden, nicht für die Space Gray-Geschichte, weil Staubfänger weiß, genau. Schwarz sieht man wieder
Hausstaub,
jeden Staubkorn drauf. Und
weiß,
denke ich, ist dafür besser geeignet. Wenn man ihn lange genug stehen lässt und nicht abstaubt, dann wird auch der Weiße irgendwann Space Gray.
Könnte passieren, ja.
Okay, gut. Und dann ging es weiter. Es ging sehr zügig weiter. Die ganze Veranstaltung war sehr komprimiert. Also das ist ja Schlag auf Schlag. Man hat ja am Anfang die Hoffnung gehabt, da kommt noch mehr, aber wo er dann gleich auf die iPhones ging, okay, dieses Zubehör-Thema ist erledigt, wir werden wahrscheinlich ganz weiteres Zubehör sehen und das hat sich ja dann auch bewahrheitet. Dann ging es zum iPhone 12, respektive 12 Mini. Wie wir eben schon erwähnt haben.
12, ja.
Ja. Mini unterscheidet sich nicht groß. Nämlich, egal. 5G ist in allen iPhones, haben wir eben schon weit und breit darüber gesprochen. OLED-Display ist auch konsequent in allen aktuellen Geräten verbaut, also in allen Geräten, die sie gestern vorgestellt haben. Finde ich gut, dass das jetzt konsequent umgesetzt wird und dass wir uns quasi auf einer Linie befinden vom 12 bis 12 Pro Max, alles OLED. Das gibt dem Ganzen noch eine gewisse Attraktivität. War ja auch in der Gerüchteküche, dass man das nur bei den Pro-Geräten wieder sehen wird. Da gab es ja auch großartige Diskussionen, aber sie haben es Gott sei Dank komplett durchgezogen. Was wir displaytechnisch allerdings nicht gesehen haben, was ja auch bis zum letzten Moment auf der Kippe stand, oder was heißt Kippe stand, wo ja viele Experten gesagt haben, wir werden es nicht sehen, und dann auch dieser Experte, dieser Mr. Ross, dieser Display-Experte meint ja, 120 Hertz werden wir nicht sehen. Und es hat sich bewahrheitet, leider kein 120 Hertz Display in gar keinem iPhone. Und finde ich ein bisschen schade, weil Marktbegleiter bilden das in den Top-Geräten ja ab. Da sind sie ein bisschen hinten dran, finde ich. Wahrscheinlich gibt es da zu viele Probleme, was die Akkulaufzeit angeht und das im Stromverbrauch umzusetzen. Und deswegen vermute ich mal, dass sie das jetzt nicht umsetzen konnten. Ich denke mal, das liegt zum größten Teil am Akku.
Ist eine gute Frage. Ja? Vielleicht ist es auch einfach ein Feature, wo sie gesagt haben, das ist für uns jetzt nicht so wichtig. Müssen wir jetzt nicht unbedingt haben, aber es ist schon die Frage, warum nicht im Prinzip, ja.
Ich habe noch nicht lange genug im iPad Pro haben wir ja dieses ProMotion Display. Ich konnte aber noch nicht lange genug mich mit einem iPad Pro beschäftigen, um zu sagen, bringt es das wirklich? Gibt es wirklich diesen großen Benefit? Und viele sagen, je größer das Display, je wichtiger ist diese Bildwiederholfrequenz, also diese 120 Hertz, je kleiner, je unwichtiger ist es. Das weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Ich habe noch nicht lange genug mit dem iPad Pro gearbeitet, mangels iPad Pros. Wie gesagt, und die paar Minuten, die ich so ein Ding mal in der Hand hatte, sind nicht repräsentativ genug, dass ich da eine vernünftige Aussage zu treffen könnte. Ja. Ja, dann, wie gesagt, zwei Größen. Im 12er-Bereich 5,4 Zoll das Mini und das normale 6,1 Zoll. Da ist die Größe so geblieben. Das normale 11er hat auch dementsprechend 6,1 Zoll. Und da sind wir schon nahtlos im Thema im Bereich des Minis. 5,4 Zoll. Die restlichen Daten sind identisch. Da gibt es, glaube ich, keine Unterschiede, oder?
Nicht, dass ich wüsste, nein. Also ja. Da unterscheidet, also da gibt es, glaube ich, bis auf die Größe wirklich keinen Unterschied bei den Geräten, ja. Alle Kamera müsste dieselbe sein, wenn ich es richtig gesehen habe. Optischer Zoom derselbe, der Chip sowieso derselbe. Die Displays bis auf die Auflösung aufgrund der Größe müssen dieselben sein. Wobei da auch interessant zu sehen ist, ich glaube, von allen Geräten hat das, also von allen, auch inklusive der Pro und des Pro Max, hat das iPhone Mini die höchste Pixeldichte.
Ja.
Was eigentlich auch mal, es hätte ja auch sein können, dass du von der Auflösung her so runtergehst, dass du dann auch von der Pixeldichte her anders bist. Aber dadurch, dass die ja, glaube ich, auch immer noch 1080er Display. Aber wie gesagt, auf jeden Fall bist du oder hast du da die höchste Pixeldichte, was natürlich bei dem Display bestimmt auch nice aussieht, wenn du das halt in der Hand hältst. Ja. Wobei fällt dir der Unterschied auf? Irgendwas 470 zu, keine Ahnung, 450 oder so, was ist da groß? Da dürfte groß nichts auffallen.
Mit dem großen Auge fällt dir das nicht auf. Ja.
Wahrscheinlich nicht, auf
keinen Fall. Und da haben sie dann auch nochmal richtig auf die Kacke gehauen. Sie haben gesagt, das ist das kleinste 5G-Smartphone, was es derzeit gibt. Das haben sie nochmal betont. Sind wir wieder beim Thema 5G? Oh,
das weiß ich jetzt gar nicht. Das wird Apple besser wissen. Aber da würde ich meine Hand jetzt so nicht ins Feuer legen. Genauso, wo sie gesagt haben, Apple ist der Einzige, der das tun konnte.
Ja, ja, ich glaube, da haben sie sich auch so leicht ironisch selbst auf die Schippe genommen. Sie haben das ja aus so einem Koffersystem ausgepackt. Also erst
das war ganz Koffer, nice gemacht, ja.
Dann wurde das immer kleiner und da haben sie so ein bisschen selbst Ironie an den Tag gelegt. So ein bisschen James-Bond-Musik im Hintergrund gespielt. Ganz nett gemacht.
Oh, das war bestimmt auch nicht günstig, ja, da sie den Track nutzen durften.
Naja. Ich glaube, im Moment ist einiges günstiger zu bekommen, was James Bond betrifft.
Ja, leider. Wir hatten das letzte Mal, glaube ich, drüber gesprochen. Ne? Da wurde ja auch wieder verschoben. Ja,
der wurde auch wieder verschoben.
Ja, schade, schade, schade. Da hatte ich mich eigentlich schon drauf gefreut, obwohl ich den ja nicht im Kino geguckt hätte, aber trotzdem. Ja.
Jedenfalls haben sie da nochmal richtig auf die Kacke gehauen, was das kleinste 5G-Smartphone betrifft. Und sie meinen, dass es das sei. Ich habe mal heute mal so eine oberflächliche Recherche betrieben und ich habe nichts Kleineres gefunden. Das heißt aber nicht, dass es irgendwo ein kleineres 5G-Smartphone gibt. Also bis jetzt muss ich Apple recht geben. Und sie ist von der
Ausmaßen. Ich würde aber wetten, dass es
irgendwann mal ein kleineres geben
wird. Nein, nicht unbedingt kleiner, aber dass es von der Größe her ein vergleichbares gibt oder zumindest mal wahrscheinlich zeitnah kommt. Ja, das auf jeden Fall auch mal einiges günstiger sein wird.
Ja, gut.
Da würde ich eine Wetten abschließen. Ne?
Das ist relativ einfach den Preisen, die Apple aufruft, letztendlich.
Wobei, ich muss auch sagen, die Preise für das 12er und für das gerade auch für das Mini haben mich dann doch schon positiv überrascht.
Ja. iPhone 12 Mini mit 64 GB kostet bei uns 778,95 €.
Ja, ich rede jetzt eigentlich mehr von den US-Preisen, aber egal, ja.
Naja, ich kaufe es mir
davon haben wir ja davon nicht. Haben wir ja im Prinzip nichts, ja.
Von den US-Preisen haben wir nichts.
Haben wir nichts, ne.
Und wo wir gerade beim 12er normal sind, also 6,1 Zoll Gerät, startet auch bei 64 GB, 876,30 €. Hier hätte ich mir gewünscht, dass sie genauso vorgehen wie bei den Pro-Modellen, dass die Startgröße bei 128 GB losgeht. Hätten sie konsequent durchziehen können, nach meiner Meinung. Hätte dem ganz gut zu Gesicht gestanden.
Ja. Ja, okay, nee, so wie man Apple kennt, hätten sie wahrscheinlich schon auch mehr Geld dafür verlangt.
Ja.
Und sie wollen sich, denke ich mal, auch was die Speichergröße betrifft, halt auf jeden Fall vom Pro absetzen.
Ja, das mag sein. Ja. Genauso wie ich es schade finde, dass es die normalen Modelle nicht mit 512 gibt. Das, die gehen ja nur bis 256 und die 512.
Ja, aber das ist dann auch nochmal die Abgrenzung gegenüber
zum Pro. Das Pro. Ja, ja, klar. Ja. Aber nur weil ich halt weniger Specs habe, heißt es ja nicht, dass ich weniger Speicherbedürfnisse habe. Das sind immer so Dinge, die ich jetzt nicht ganz verstehen kann. Da wird man also quasi zu gezwungen, in die Pro-Schiene zu gehen, wenn man auch mehr Speicher haben will oder mehr Speicher braucht.
Aber musst du 512 GB im Telefon haben?
Ja, was heißt müssen? Weißt du, immer haben.
Ja, ich könnte haben aber, das Pro hat ja, brauchen. Also will ich auch in meinem Mini.
Ja.
Nee.
Aber das ist ja genau die gleiche Diskussion, warum sollen Leute bestraft werden, die ein kleineres Display haben wollen mit weniger Leistung. Und deswegen hat...
Nee, weniger Leistung hat es ja nicht.
Nein, aber das gab ja immer, deswegen gibt es ja jetzt ein iPhone Mini, weil die gesagt haben, okay, wir geben den Nutzern ein kleines Gerät, ein kompaktes Gerät mit der gleichen Leistung, die das iPhone 12 hat. Und da haben sie auf die Kunden gehört, die das wollen, die das brauchen. Und das gab es ja schon jahrelang, diese Diskussion, und es gibt ja auch schon viele.
Ja, es gibt, das ist ja auch mit ein Grund, warum wir das SE ja auch haben.
Ja. Genau, aber das ist halt auch nicht so die ganzen Features hat logischerweise wie das 12er,
ganz klar. Ja, und auch nicht das Design, ja.
Und auch nicht das Design. Wir haben ja noch das Home-Button, den Home-Button verbaut, ganz
Wobei,
klar.
Da hatten wir auch in der Vergangenheit drüber gesprochen, es gibt immer noch viele iPhone-Nutzer, die nicht unbedingt auf den Home-Button verzichten wollen, gerade auch
und wegen Touch-ID. Gerade zur aktuellen Situation ist das auch das bessere Telefon für Leute, die viel mit Maske unterwegs sind. Also das ist das Corona-Phone, kann man so sagen.
Würde ich jetzt marketingtechnisch nicht unbedingt jetzt für gelungen halten, diese Positionierung, aber...
Das ist jetzt mal so ganz salopp ausgedrückt, kann man das schon sehen.
Ja.
Und letztendlich ist das Ding kleiner oder genauso groß? Nee, kleiner von den Ausmaßen des Gehäuses.
Müsste ein bisschen kleiner sein, genau.
Ja. Und das ist schon sexy.
Das ist sehr sexy. Also für mich auch von den iPhones, die vorgestellt wurden, eigentlich mit das Gerät, was mich am meisten interessiert. Und wir kommen ja da gleich noch auf die Pro-Geräte zu sprechen. Mhm. Aber wenn man jetzt gerade auf die Features wie die Kamera- und Videofunktionen, die Pros mehr bieten als jetzt das 12 und das 12 Mini, wenn man da drauf nicht angewiesen ist und gerne ein kompaktes Gerät hätte, macht man mit dem 12 Mini definitiv nichts falsch.
Ja, ja.
Wobei da wieder die Frage ist, 12 Mini zum SE und auch gerade mit dem Preisunterschied wäre vielleicht dann, wie gesagt, das eventuell, wenn es wirklich noch auf den letzten Euro drauf ankommt, dann vielleicht nicht dann noch die bessere Wahl. Aber ansonsten ist das Mini, das dürfte sich sehr gut verkaufen. Das dürfte sich sehr gut verkaufen, jetzt beim iPhone 12. Das wäre mal interessant, da wirklich aufgeschlüsselt Verkaufszahlen zu sehen, was Apple nicht macht. Genau. Aber ich denke mal, das Mini wird definitiv sich sehr gut verkaufen. Ja.
Ja. Ja, gut, wir werden vielleicht durch irgendwelche Marktanalyse sehen.
Irgendeiner stellt sich da mal eine Woche in Apple Store und zählt die Geräte, die über die Theke gehen. Das so könnte passieren, ja.
So ähnlich wird es vielleicht laufen, ja, in der einen oder anderen Art und Weise. Und das, denke ich, wird ein Kassenschlager, ist vielleicht zu viel gesagt, aber es wird ein solide laufendes Produkt werden. Das kann man, denke ich, gut sagen. Das kann man mit gutem Gewissen sagen, ja. Und gut, dann haben wir einen A14-Prozessor, einen A14 Bionic. Kein großes Hexenwerk letztendlich, weil das Ding ist auch im iPad Air der vierten Generation. Das kennen wir schon, 5-Nanometer-Technologie, ein 6-Kern-Prozessor. zwei Hochleistungskerne, vier, ja, wie heißt es so schön, Kerne für geringere Aufgaben, für geringere Funktionen, mehr oder weniger die übliche Aufteilung, die wir jetzt schon kennen. Und ja, performancetechnisch haben sie auch nochmal richtig einen vom Stapel gelassen und haben dann nochmal einige Benchmarks aufgerufen, die will ich jetzt hier nicht alle wiedergeben. Das, denke ich, haben die meisten auch schon in der Präsentation von gestern gesehen. Ja, sie sagen selbst, sie haben derzeit den leistungsstärksten SoC im gesamten Smartphone-Markt. Das kann ich gut glauben.
Ich wollte gerade sagen, was ich ungesehen sofort glaube. Ja.
Ja, das unterschreibe ich.
Ja.
Genau. Ja, dann gab es den nächsten Punkt. Es gibt ein gehärtetes Glas, eine gehärtete Oberfläche. Sie nennen es Ceramic Shield. Das ist also, wie gesagt, eine Display-Oberfläche, ein Display-Überzug letztendlich oder eine Display-Veredelung von Corning, die das entwickelt haben. Ich gehe da mal von aus, vor ein paar Tagen hat Corning eine ganz neue Glastechnologie vorgestellt unter einem anderen Namen, aber ich gehe davon aus, dass das in Abwandlung was Ähnliches sein wird, was vielleicht noch ein bisschen angepasst ist auf diese Apple-Geschichte. Im Endeffekt eine neue Nanoverschicht, eine Nanopartikel, Nanokristalle, die in der Oberfläche oder auf der Oberfläche liegen, die das Gerät bis zu viermal einen besseren Drop-Test-Performance bieten sollen. Also das Ding soll wesentlich resistenter sein gegen Stürze, gegen Kratzer etc. Ob das dann in der Realität auch so aussehen wird, das wird sich zeigen. Bin ich gespannt.
Ganz interessant fand ich ja, als wir darüber gesprochen haben, hier mit dem Thema transparente Keramik, ja, was es ja im Prinzip ist, die sind ja diese Keramikpartikel halt mit in dem Material drin. Fand ich jetzt schon sehr interessant, deswegen würde mich auch mal interessieren, ob das wirklich eine Eigenentwicklung von Corning ist oder ob die da Technik noch lizenziert haben, weil das ist eine Sache, die unter anderem auch beim Fraunhofer-Institut vor ein paar Jahren in der Entwicklung war. Und unter verschiedenen Produktbezeichnungen seit, glaube ich, jetzt 2018 auch schon teilweise in Anwendungen auf dem Markt verfügbar ist. Von daher würde mich das echt mal interessieren, inwieweit das eine Eigen- oder eine Weiterentwicklung von Corning ist, weil es ist eine sehr interessante Technik. Beziehungsweise ein sehr interessantes Material, weil du wirklich die Keramik im Prinzip transparent gemacht hast. Ja? Also so blöd es jetzt klingt. Ja? Aber das ist, wie gesagt, schon sehr faszinierend. Und gerade Keramik, da haben wir ja schon seit Jahren, seit Jahren ja Apple ja sowieso dran an dem Thema, gerade auch bei der Apple Watch, wo wir das Keramikgehäuse hatten, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, inwieweit das vielleicht auch nur hier so ein Technologieträger, ein Experiment war, um Erfahrungen mit dem Material zu kriegen, um eventuell andere Anwendungen dafür zu finden. Im Glas, beziehungsweise da nochmal als versteigenden Faktor mit drin, ist was ganz anderes, als jetzt ein Gehäuse draus zu machen. Wie gesagt, da muss man mal gucken, ob wir die nächsten Wochen da vielleicht ein paar mehr Informationen auch aus Corning rauskriegen. Wobei wahrscheinlich eher weniger. Würde mich auch mal interessieren, wie weit das eine Zusammenarbeit war von Apple und Corning.
Wie weit Apple da mit Einfluss hatte bei der Entwicklung letztendlich, ja.
Ja.
Ich gehe davon aus, dass das nur auf der Oberfläche ist und nicht auf der Rückseite, weil auf der Rückseite haben wir zwar auch Glas, aber das wird jetzt nicht beschichtet sein mit dieser Ceramic-Geschichte. Es wird wirklich nur auf dem Display sein, nehme ich an.
Das ist eine gute Frage. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es halt komplett ist. Warum auch nicht? Ja? Weil die Rückseite sollte ja, denke ich mal, zumindest mal genauso gut halten wie die Front. Ja?
Mhm. Ja, aber wenn, ich weiß jetzt nicht, ob er es erwähnt hat, keine Ahnung. Also ich meine, wenn es das könnte, hätten sie ja vielleicht noch zusätzlich gesagt Back and Front und hätten das jetzt nicht nur auf das Display bezogen. Also es kam mir so vor, als ob er nur von der Vorderseite gesprochen hat. Aber das wäre natürlich auch sinnvoll, dass das natürlich auch auf der Rückseite oder dass die Beschichtung sich auch auf der Rückseite wiederfindet.
Ja. Hoffen wir mal, dass es sich nicht nur auf die Bruchfestigkeit auswirkt, sondern auch auf Kratzempfindlichkeit.
Das ist ja auch das Wichtigste, gerade diese Kratzergeschichte. Obwohl ich sagen muss, mit Kratzer habe ich bei iPhones noch nie Probleme gehabt. Also ich habe bisher, na gut, ich gehe auch relativ vorsichtig damit um.
Displayschutzfolie drauf?
Nee, keine.
Ah, okay, ich auch nicht, ja.
Aber ich benutze halt Cases für gewisse, also ich habe verschiedene Cases für gewisse Einsatzzwecke. Das heißt, manchmal habe ich ein Folio-Case dabei, wo das Display dann halt geschützt ist und wo ich dann halt weiß, wenn ich es jetzt in einer Jackeninnentasche zum Beispiel habe, wo keine weiteren Dinge drin sind. Also jetzt gerade zur Winterzeit habe ich ein anderes Case als zur Sommerzeit.
Winterzeit.
Es ist jetzt, jetzt kann man ja wieder Jacken tragen. Jetzt kann man ja auch wieder vernünftig seine iDevices unterbringen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Jacke habe, wo ich kein weiteres Material oder nichts weiter drin habe in der Tasche, also Jackenintasche, dann benutze ich zum Beispiel auch nur ein rückseitiges Case. Je nachdem, wie ich es transportiere, demnach passe ich auch meine Cases an.
Ja.
Gut. Dann, ja, wie gesagt, diese Beschichtung befindet sich auf allen aktuellen iPhones, nicht nur auf dem 12er, natürlich auf den Pro-Geräten, ganz klar. Und dann geht es weiter mit dem Rahmen. Das ist bei den 12ern, wie gehabt, ein Alurahmen, bei den Pro-Modellen ein Edelstahlrahmen. Ja, gut, das ist auch noch ein Differenzierungspunkt. Farben, Gelb und Violett sind gegangen und Blau ist gekommen bei den 12er-Geräten, ohne Pro-Zusatz. Da hat man ja spekuliert, dass Orange kommen wird aufgrund der Einladungsgrafik, ist aber nicht passiert. Das waren falsche Deutungen. Orange haben wir so jetzt nicht gesehen. Gut, ich gehe davon aus, dass Gelb und Violett die zwei schlechtesten Farben waren oder die Farben, die am wenigsten verkauft worden sind. Deswegen hat Apple sie rausgeschmissen. Kann man daraus ableiten. Apple kann ja am besten sehen, wie hoch die jeweiligen Absätze waren.
Die wissen es am besten, ja. Also wenn nicht Apple, wer sonst? Ja.
Genau. Und deswegen nehme ich an, dass Gelb und Violett schlecht gelaufen sind. Ja, Violett kann ich mir gut vorstellen. Gelb fand ich eigentlich ganz interessant. Zur Not hätte ich auch ein gelbes genommen, wenn jetzt nur das noch zur Auswahl gestanden hätte. Und gekommen ist Blau. Und Blau ist, glaube ich, so die Trendfarbe bei Apple. Zieht sich durch viele Dinge. Apple Watch, Blau. Das ist jetzt so die Apples Lieblingsfarbe. Was ich allerdings schade finde, dass die Blautöne ja immer stark variieren. Zum Beispiel ist das iPad Air Blau ein ganz anderes Blau als das Apple Watch Blau oder das iPhone Blau. Also ich würde es gut finden, wenn sie sich da auf einen Blauton committen würden.
Ja, okay, das Problem hatten wir ja aber auch schon beim Space Gray. Ja, nicht jedes Space Gray war Space Gray.
Ja, gut, du kannst es teilweise auch materialbedingt natürlich nicht so abbilden. Du kannst natürlich ein Space Gray HomePod Mini nicht exakt so farblich einfärben wie ein Space Grays Edelstahlgehäuse einer Apple Watch. Also da hast du schon materialbedingt Farbnuancen drin, denke ich. Also 100% identisch kriegst du es halt nicht. Ja. Aber bei den ganzen Metallgeschichten ist es, denke ich, einfacher, das gleich anzupassen. Obwohl Edelstahl und Alu natürlich auch immer noch nur ein bisschen andere Sache sind. Naja, gut, Blau ist jetzt gekommen. Das sind so die grundsätzlichen Dinge, die sich im 12er befinden. Dann kommt die nächste Technologie, die sich auch wieder durch die komplette iPhone-Palette zieht, nämlich MagSafe is back.
Ja, wobei bei MagSafe hatte ich mir unter dem Begriff etwas anderes vorgestellt. Ja. Ich hatte echt gedacht, der altbekannte MagSafe-Anschluss wäre wieder da. Und ich noch so, okay, also ist jetzt Lightning doch weg. Und dann kam es doch alles anders.
Für mich ja eines der Highlights auf der ganzen Veranstaltung. Aber auch ein Ding, was kurz vorher auch geleakt worden ist und auch ganz stark davor in der Gerüchteküche gehandelt worden ist. Diese ganzen Magnete, das waren ja schon Gerüchte, die wir wochenlang schon in der Gerüchteküche hatten, dass im iPhone irgendwelche Magnete verbaut worden sind für die unterschiedlichsten Funktionen und also die wurden für die unterschiedlichen Funktionen gehandelt in der Gerüchteküche. Letztendlich ist es dann ein MagSafe-Adapter geworden, was auch ein oder zwei Tage davor dann auch so geleakt worden ist. Und man hat dann auch Produktbilder gesehen, speziell von der Rückseite logischerweise, und man hatte auf den geleakten Bildern auch dieses Ladegerät gesehen, was wir so auch von Apple auch in den Produktbildern wiedererkannt haben. Also die Leaks waren auch korrekt, die es, glaube ich, zwei Tage zuvor gab. Ja, was ist MagSafe? MagSafe ist im Endeffekt eine Erweiterung des QI-Ladestandards. Wir haben im Herzen die QI-Technologie letztendlich und außen drumherum haben wir eine magnetische Halterung, das es erlaubt, einen Ladepuck magnetisch zu halten und da das Gerät mit aufzuladen. Aber nicht nur das Gerät, sondern auch viele verschiedene Zubehörprodukte, die Apple vorgestellt hat. Zum Beispiel auch Cases, die dann zusätzlich durch Magnete halten oder die über die Magnete gehalten werden können. Und durch die Cases werden natürlich auch die Ladefunktionen durchgereicht. Das heißt, wenn ich ein Case installiert habe, kann ich natürlich das Ding auf das Ladegerät legen und es wird natürlich geladen. Also die Funktionalität des Ladens wird durchgereicht durch das Case hindurch. Da gibt es zum Beispiel das MagSafe Clear Case. Kostet 53 Euro, was auf der Rückseite einen weißen Kreis hat. Finde ich ein bisschen designtechnisch ein bisschen daneben. Keine Ahnung, warum das sein musste. Und dann gibt es die üblichen Silicon Cases, kostet 53,60. Ja, das sind so die Standard-Zubehörprodukte, die wir haben. Und natürlich das MagSafe-Ladegerät für 43,65 Euro. Was aber eine Abwärtskompatibilität hat. iPhone, ich glaube, das geht runter bis iPhone 8, haben ja, wir gerade geguckt. Und du hast gesagt, AirPods Pro können geladen werden, das stimmt auch, haben wir ja nochmal recherchiert vorher. Mhm. Also das heißt, wir können sehr stark runterladen, also kompatibilitätstechnisch runterladen. Allerdings haben wir dann natürlich nicht die MagSafe-Funktionalität, weil das natürlich dann auch nicht die alten Geräte haben, ist natürlich klar. Und wir laden dann auch nicht mit 15 Watt, was MagSafe vom Standard her kann, sondern nur mit 7,5 Watt, weil wir dann nur im QI-Standard unterwegs sind, den die Apple-Geräte nur unterstützen. Also die Standard 7,5 Watt, die Apple bisher auch supportet hat. 15 Watt ist im Vergleich zu marktbegleitenden Herstellern nicht viel, habe ich mal so quer recherchiert. Da gibt es ja von OnePlus schon wahnsinnig performante Lademöglichkeiten.
Ja, also ich hoffe mal nur, dass es halt hier, was die Hitzeentwicklung betrifft, wesentlich besser
geringer ist. Ja. Deswegen denke ich auch, haben sie sich für diese 15 Watt entschieden, weil sie da auf der sicheren Seite wahrscheinlich sind. Wahrscheinlich, ja. Hm. Ja. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass dieser MagSafe natürlich jetzt die erste Generation ist, logischerweise, und dass da noch ein bisschen Luft nach oben ist. Entwicklungstechnisch.
Ja, vielleicht auch für einen Lüfter. Ha.
Hoffentlich nicht im iPhone, hoffentlich nur auf der Ladestation.
Ja, selbst da will ich keinen haben.
Nicht unbedingt, oder? Ja ich auch nicht, nein. Und ich muss dazu sagen, ich bin, wenn ich mir das angucke, wie das Ding kompatibel ist, dieses MagSafe-Ladegerät für diese 43 Euro und ein paar zerquetschte, sage ich mal, bin ich positiv überrascht. Wenn ich mir
ordentlich. Ja, vor allem gerade im Vergleich auch zu diesem Clear Case, was du eben erwähnt hast.
Ja, das
Hallo,
ist ja
Freunde.
Sowieso, die Cases, sorry. Sorry, da gibt es genügend Marktbegleiter, die genauso gute Qualitäten ans Tageslicht bringen, wenn nicht sogar noch bessere Qualitäten zu teilweise günstigeren Preisen. Ja. Gerade diese Clear-Case-Geschichte, ja, muss ich jetzt nicht unbedingt von Apple haben.
Genau.
Aber der Markt ist da und Apple bedient den Markt, ganz klar.
Ja, vor allem, wenn du eben Laden bist, der vielleicht ein Tausender für dein neues iPhone ausgibst, dann nimmst du dir vielleicht auch nochmal einen Clear-Case mit.
Das kann möglich sein, das ist klar. Aber wie gesagt, dieses Ladegerät finde ich durchaus interessant, gerade auch mit dieser Kompatibilität. Und wenn ich mir ein vernünftiges Ladegerät kaufe, bezahle ich auch, ich sage mal jetzt nicht so den Schrott von Anker, ich rede jetzt von Qualität, also Mophi, Belkin, Nomad, also Premium-Produkte, dann liege ich auch locker in diesem Preisbereich von 43 Euro. Das ist keine Frage. Ja. Und da finde ich den Preis sehr fair. Gut, und was sagt uns MagSafe? Ich denke, MagSafe ist eine wegweisende Technologie, die Apple hier gerade etablieren will und etabliert hat. Und das ist der Wegbereiter dahingehend, dass wir irgendwann keinen Lightning-Port mehr sehen werden.
Das ist die große Vorbereitung. Mein Tipp ist ja, beim nächsten iPhone ist er weg.
Beim nächsten vielleicht und beim übernächsten auf jeden Fall. Das ist meine Prognose.
Nee, beim nächsten ist er weg.
Also meine dann Prognose müsste sich aber auch MagSafe von der Geschwindigkeit verbessern. Nicht nur 15 Watt, sondern da müsste da auch mehr Geschwindigkeit laufen, weil du hast natürlich immer noch die höhere Geschwindigkeiten übers Kabel.
Ja, also was allerdings nichts ausmacht, wenn du dein Telefon genau wie die Uhr entweder zwischendrin noch auftoppen kannst oder aber über Nacht draufliegen hast.
Ja,
dann macht das, wie gesagt, dann macht das auch nichts aus, wenn es 5 Minuten länger braucht. Also in Anführungszeichen 5 Minuten.
Ja, ich bin trotzdem der Meinung, da müsste noch ein bisschen was passieren, geschwindigkeitstechnisch.
Da könnte eventuell auch noch was kommen mit dem nächsten Gerät oder mit dem nächsten MagSafe-Ladegerät. Könnte vielleicht auch noch mal ein bisschen was schneller gehen, aber wie gesagt, wenn du das nachts zum Aufladen vielleicht da an deinen Nachttisch legst oder wo auch immer, dann ist das vollkommen okay. Genauso mittlerweile, überleg mal alleine, wie viele Autos mittlerweile eine Wireless-Charging-Funktion anbieten. Ja, selbst wenn sie es nicht haben, ich habe von mir kenne ich es ja auch, ich habe das in meinen Pendlerstrecken früher auch immer zum Laden drauf gehabt und eine Stunde Auto fahren und oder länger, je nachdem, da geht auch schon mal was an Strom ins Gerät rein. Plus, wie gesagt, eventuell am Arbeitsplatz noch mal dranhängen haben. Und selbst wenn du es nicht kannst, nachts aufladen, sollte eigentlich schon gehen.
Ja.
Von daher.
Ja, okay, kann man so argumentieren.
Klar gibt es den einen oder anderen Grenzfall. Ist mir auch, wie gesagt, ist mir auch klar. Aber ich denke, für die große Masse ist das durchaus vollkommen machbar.
Ja, aber gut, MagSafe ist ja vom Entwicklungsstand noch nicht ausentwickelt, in Anführungsstrichen. Da wird es mehrere Generationen geben, das wird weiterentwickelt. Das ist ja der Start der ganzen MagSafe-Geschichte, jedenfalls der MagSafe-Geschichte für die iPhones. Für die Macs ist es ja leider Geschichte. Aber wie gesagt,
haben wir mal Hoffnung, dass vielleicht am Mac auch wieder irgendwie was kommt oder geht.
Könnte sein. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Wäre schön. Und das öffnet natürlich auch für die ganzen Third-Party-Anbieter eine wahnsinnige Möglichkeit, Zubehör anzubieten. Ich habe gestern nach der Keynote, glaube ich, 15 oder 17 Pressemitteilungen bekommen von renommierten Zubehörherstellern, die schon Ladegeräte am Start haben. Belkin haben sie auch genannt auf der Keynote gestern, dass das die ersten sind, die Geräte dafür anbieten werden, dass da was kommen wird. Und genauso haben gestern ganz, ganz viele andere nachgezogen und haben schon angekündigt, dass sie auf den MagSafe-Zug aufspringen werden. Und da wird einiges passieren. Und speziell auch zum Beispiel in dem Bereich der verschiedenen Autoladehalterungen, die einfach dann per Magnet da anzuklippen. Es wird sich natürlich auch zeigen, wie gut oder wie schlecht der Magnet ist, wie stark der Magnet ist, weil ich denke, das ist so ein Balanceakt, die Zubehörprodukte da festzuhalten, zum Beispiel auch dieses Ladegerät, was ich hier hinten drauf habe. Ich gehe mal davon aus, dass ich das nicht einfach so anheben kann, das iPhone, und abziehen kann und das Ladegerät bleibt auf dem Tisch liegen, sondern ich muss zwei Hände nehmen. Ich muss einmal das Ladegerät festhalten und ich muss das iPhone abziehen. Ich glaube nicht, dass das so schwer sein wird, dass ich das einfach runternehmen kann. Also da muss man halt sehen, wie stark und wie schwach ist der Magnet. Hat Apple da die Balance gefunden, um dem Benutzer auch eine Convenience zu bieten letztendlich. Und gerade wenn ich Cases habe, die hauptsächlich durch den Magneten gehalten werden, das ist ein Balanceakt, dieser ganze MagSafe-Magnet letztendlich.
Ja, okay, ist auch die Frage, wie stark sind die Magnete, die du dann verbaust? Das ist ja auch immer die Frage. Aber, von daher könntest du ja andere Magnete in einem MagSafe drin haben, als in einem Wallet zum Beispiel. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass in einem Wallet, wo du dann auch gerade deine Kreditkarten zum Beispiel drin hast, das muss ja halten. Das darf sich
das darf auch nicht zu stark sein, weil Kreditkarten, Magnetstreifen, ältere Kreditkarten, da hat Apple ja auch extra auf der Homepage nochmal einen Hinweis gegeben, dass das angeblich nichts ausmachen soll. Davon gehe ich aus. Ne, da muss man ja auch sehen, zu starke Magneten dürfen sie auch nicht verbauen.
Ja, es kommt halt auch wie nach innen oder zur Karte hin das Case ist.
Ja, das muss dann halt gut isoliert sein oder abgeschirmt sein letztendlich. Ja. Ne? Sind wir gerade beim nächsten Aufreger. Uns wird ja immer vorgeworfen, jedenfalls mir wird das vorgeworfen, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, dass wir so ein bisschen verblendete Apple-Fanboys sind. Nee, sind wir nicht. Weil wenn ich mir diese Frechheit anschaue, für was die dieses kleine Ledercase anbieten, 63 Euro, das ist ja nur ein Lederfetzen, der da hinten drauf liegt, der magnetisch ist und der einen Einschub hat für Kreditkarten. Es ist ja noch nicht mal ein komplettes Case. Es ist ja nur so eine Abdeckung oder so ein Kreditkarten-Etui quasi, was magnetisch ist. Und dafür 63 Euro aufzurufen, finde ich schon extrem selbstbewusst, wenn ich nicht sogar sagen würde, frech.
Vor allem auch gerade wieder im Vergleich zum Ladegerät.
Zum Ladegerät, was ja auch letztendlich ein MagSafe-Zubehör ist, was in der gleichen Kategorie unterwegs ist und ein technisches Produkt ist. Und auch, ich weiß, der Vergleich hinkt und da hängen auch andere strategische Überlegungen hinter. HomePod Mini kostet 96 Euro und das ist natürlich ein stark hinkender Vergleich, ganz klar. Aber trotzdem steht das in keinem Verhältnis, für so ein Ding 63 Euro aufzurufen. Also, mein Gott. Ja. Aber okay. Da kompensiert wahrscheinlich Apple die kleineren Margen, die sie am HomePod haben. Da holen sie es dann wieder raus.
Gute Frage.
Ja, aber MagSafe halte ich für eine super tolle Technologie. Und ich glaube, das wird uns noch sehr, sehr viel Zubehör geben von vielen, vielen Herstellern. Und das wird uns noch viel Freude machen, hoffe ich. Gut. Und dann haben sie noch ein anderes Ladegerät gezeigt, was aufklappbar ist. Das nennt sich Duo Connect, glaube ich. Mhm. Was aber derzeit nicht auf der Homepage gelistet ist und derzeit nicht zu sehen ist. Das haben sie gestern nur auf der Keynote gezeigt. Bis jetzt sind da noch keine konkreten Preise aufgetaucht, nach meiner Meinung. Wurden auch gestern nicht genannt. Erinnerte mich so ein bisschen, wenn ich so drüber nachdenke, an diese ganze AirPower-Geschichte.
Ich hoffe nicht, dass dasselbe Schicksal irgendwie bevorsteht. Ja.
Weil dieser Duo-Connector kann gleichzeitig eine Apple Watch aufladen und gleichzeitig über MagSafe das iPhone. Also so ein aufklappbares Ding sieht aus wie so ein aufklappbarer Reisewecker. Ganz übertrieben ausgedrückt. Mhm. Ja, das zum Thema MagSafe eines der interessantesten Features auf der ganzen Keynote für mich persönlich gewesen, ehrlich gesagt. Und wie schon vermutet, keine Ladegeräte und keine EarPods im Lieferumfang enthalten. Bei keinem der Geräte.
Und du hast zwar noch ein Lightning-USB-Kabel dabei, aber das ist auch nur noch, was heißt nur noch, aber das ist jetzt USB-C.
Genau. Und da haben wir auch schon in der Pre-Show drüber gesprochen, aber wir müssen es ja nochmal wiederholen, weil unsere Gedanken ja auch andere Leute erreichen sollten.
Unsere Gedanken sind frei.
Genau. Apple hat ja angeführt und hat ja auch immer wieder gesagt, ja, Ladegeräte liegen ja von älteren Geräten noch zu Hause rum. Diese Theorie ist korrekt. Da gibt es einige Ladegeräte, die dort rumfliegen.
Ja, ja, aber, bei mir auch. Ja. Aber, genau, aber.
Aber es liegen wahrscheinlich nicht so viele oder ganz wenige Ladegeräte rum, die einen USB-C-Port haben. Die meisten.
Bei mir liegt kein einziges Original Apple-Lade- oder Netzadapter-Ladegerät hier, was USB-C hätte. Das ist alles USB-A.
Genau. Die meisten Ladegeräte, die bei mir so rumliegen, die mit den Geräten mitgekommen sind, sind alle USB-A, also alle einen USB-A-Port. Und damit wird es wahrscheinlich vielen Otto-Normal-Nutzern schwerfallen oder es nicht möglich sein, ihre alten Geräte zu verwenden, weil ja ein USB-C oder ein Lightning auf USB-C-Kabel beigelegt ist. Das ist so ein bisschen ein Problem.
Und selbst wo ich gesagt habe, das Netzteil können sie von mir aus gerne weglassen. Du kannst es ja auch notfalls an deinem PC oder an deinem Rechner aufladen. Wenn du jetzt einen Rechner hast, der noch keinen USB-C hat, hast du auch verloren.
Genau.
Und es mag ja sehr viele Leute geben, die noch mit ihren alten Windows-Kisten und Laptops arbeiten, die vielleicht nur USB-A haben und noch keinen USB-C. Ja. Also dumm gelaufen, ne?
Ich habe nur ein Gerät von Apple, was USB-C hat. Das ist das MacBook Pro. Alle anderen Geräte, die ich hier im Einsatz habe, die haben keinen USB-C-Port.
Ja.
Also jetzt, wenn ich von den Rechnern ausgehe. Und Ladegeräte, gut, da habe ich von anderen Anbietern was mit USB-C-Anschluss. Aber ich bin ja nicht repräsentativ für den Otto-Normal-Anwender. Also ich teste Gadgets, ich kriege Gadgets von Herstellern zum Testen, Rezensionsexemplare etc. Da hat man hier mal ein Netzteil getestet. Allein die ganzen Satechi-Netzteile, die ich jetzt zum Testen habe, die ich bekommen habe, das ist ja nicht repräsentativ für den normalen iPhone-Nutzer. Das kann man ja so nicht vergleichen.
Ich müsste mal ausprobieren, ich habe hier noch ein Chromebook, ja, das hat ja USB-C. Mhm. Inwieweit der oder wie viel Power der USB-C liefert.
Genau.
Das wäre mal interessant zu wissen, wie viele Tage bräuchte das iPhone zum Aufladen an dem Chromebook. Ja.
Genau. Und es werden ja Netzteile noch angeboten von Apple, die man die 20 Watt können, also die 20 Watt ausgeben. USB-C-Netzteile, die kosten dann 24,35 €. Sind weiterhin verfügbar. Oder das Ding ist verfügbar. Und der Preis, ja, ist jetzt nicht so, dass es eine Frechheit ist, aber ist auch nicht gerade günstig, sagen wir es mal so. Mhm. Und wir haben ja das gleiche Phänomen, wie wir gestern bei der MagSafe-Geschichte haben. Gestern Abend zeitgleich hat die Firma Anker eine riesen Werbekampagne gefahren auf allen Social-Media-Kanälen. Wir haben jetzt ein USB-C-Ladegerät. Die haben richtig nochmal ihr Netzteil gepusht, von Instagram angefangen bis YouTube-Werbung. Die haben eine wahnsinnig große Netzteilkampagne gestern an den Start gebracht. Jedenfalls ist bei mir auf allen Kanälen gestern Netzteilwerbung von Anker aufgetaucht. Und auch alle anderen Hersteller haben nochmal Pressemitteilungen rausgehauen. Wir haben Netzteile. Super. Macht ja auch Sinn. Aber ich wette mit dir, dass es einige Tweets geben wird von iPhone-Nutzern, die das Ding kaufen. Ja, jetzt habe ich ein Gerät, kann es nicht aufladen. Da gibt's einen kleinen Shitstorm, da kannst du von ausgehen.
Shitstorm muss man mal abwarten, aber es wird auf jeden Fall einige geben, die halt nicht unbedingt USB-C dann zum Laden haben. Ja,
ja. Dieser USB-C-Anschluss, der wird der Knackpunkt sein bei dieser Geschichte. Weil die Idee war ja halt, Netzteile von den Vorgängergeräten zu verwenden und ja.
Beziehungsweise das war so unsere Vorstellung und da bist du halt von USB-A ausgegangen, weil bis jetzt war bei jedem iPhone USB-A dabei. Oder? Ich habe jetzt seit dem 10er nichts mehr gehabt und da war es auf jeden Fall noch USB-A. Wie war es denn beim 11er?
Kann ich dir jetzt gar nicht sagen, weil ich kein 11er habe.
Ja, ich auch nicht. Da bin ich jetzt etwas überfragt. Stimmt.
Aber es gibt nur noch Leute, die nicht vom 11er gleich aufs 12er springen.
Genau, ich wollte es gerade sagen. Ja, ja, ja.
Es gibt ja Leute, die vom 7er oder vom 8er oder was. Ja,
da war es definitiv A.
Da war es definitiv ein A-Anschluss springen. Ja, ja. Weil ich denke, wer ein 11er hat und damit zufrieden ist, der wird jetzt nicht unbedingt sofort aufs 12er springen. Also das muss jetzt ja, mein Gott. Es wahrscheinlich auch viele, die das tun, keine Frage.
Es sollen welche geben, die jedes Jahr. Ja.
Soll es geben, keine Frage, aber wie gesagt.
Ja, und das nächste ist ja auch keine AirPods.
Das ist genau das gleiche Problem.
Und gerade auch so ein Center-Artikel, der auch selbst in der Verpackung noch nicht mal viel Platz wegnimmt, ja.
Die AirPods kann man wesentlich kleiner unterbringen als die Netzteile. Das ist gar keine Frage. Das hat man ja auch mal gezeigt. Am Anfang waren die AirPods ja noch in so einer Plastikgeschichte verpackt, so ein richtiges kleines Etui. Davon ist man ja dann weggegangen. Man hat ja dann diese Pappgeschichte gemacht, diesen Pappaufwickler oder dass man es um eine Pappe aufwickelt. Und der war ja relativ klein verpackt. Oder das war ja relativ kleines Packmaß, wie man so schön sagt. Und da hat man das gleiche Problem, man braucht einen Lightning-Kopfhörer oder einen Adapter von Klinke auf Lightning, um jetzt alte Kopfhörer betreiben zu können. Und ja, wer hat denn schon Lightning-Kopfhörer rumfliegen? Seit wann gibt es Lightning bei Apple? Wann sind Lightning-Kopfhörer seit dem 7er, ne? Dabei.
Gute Frage.
Ja, jedenfalls, da ist die Chance etwas größer, dass man noch alte rumfliegen hat. Aber auch gerade im Hinblick dessen, dass Dinge auch stark kaputt oder schnell kaputt gehen und nicht gerade die stabilsten sind,
Das ist, denke ich mal, ein Hinweis darauf, dass bei der nächsten iPhone-Generation kein Lightning mehr dran ist.
Möglich.
Du nimmst jetzt die Dinger schon raus, die Leute. Wenn sie sich dann von Apple was kaufen, kaufen sie sich wahrscheinlich AirPods. Und dann haben sie eh die AirPods zu Hause und dann brauchst du auch keinen Lightning-Anschluss mehr. Plus MagSafe, wie gesagt, ist für mich definitiv Hinweise, dass das nächste iPhone kein Lightning mehr hat. Dann gehen sie auch gar nicht zu USB-C vom Anschluss her, sondern lassen den ganz weg.
Ja, ich gehe auch davon aus, dass der USB-C-Port im iPhone nicht stattfinden wird. Ja. Das seitdem jetzt der MagSafe verbaut worden, also seit gestern gehe ich ganz stark davon aus, dass sie USB-C überspringen. Ganz klar.
Ganz klar. Ja, beziehungsweise, was heißt überspringen, aber dass halt MagSafe quasi die Zukunft ist. Weil da muss man, ich glaube, man muss sich da auch mal bewusst werden, dass Lightning im Prinzip überwiegend nur für den Kopfhörer genutzt wird und zum Aufladen. Es gibt noch die Nischenfälle. Ja. Wir hatten ja hier auch schon Gadgets besprochen, gerade mit USB, beziehungsweise mit Speichern oder zum Auslagern von Fotos unterwegs und bla bla bla. Da hatten wir ja auch schon hier Gadgets mal angesprochen, beziehungsweise Batteriecases, die den Lightning-Port nutzen, ja, gibt es ja auch. Aber das sind alles eher Nischenanwendungen.
Ja, und gut,
genauso das lokale Backup unter iTunes.
Kaum jemand.
iCloud, ja. Wer macht das denn bitte noch? Klar gibt es Hörer, die das noch machen von uns. Aber das ist nicht die Mehrheit, ja.
Das Einzige, wo man den Port zu brauchen wird, könnte DFU-Geschichte, das Ding in den Werkszustand zurückzusetzen, DFU-Modus, das wird dann schwierig ohne Port.
Das ist aber auch die Frage, inwieweit Apple das nicht sogar gerne in-house macht.
Ja, natürlich möchte Apple nicht, dass da jemand anderes dran rumfuscht. Aber die Frage ist, wie realisieren Sie das Ganze in-house, wenn Sie selbst keine Zugänge mehr zu dem Gerät haben? Weil es ja, macht ja wenig Sinn,
die Frage
das Ding
ist,
dann aufzuschrauben und dann irgendwo innen drinne was anzuschließen oder so einen Service-Port zu haben, wäre es servicetechnisch ja völlig unsinnig, das so zu machen.
Die Frage ist doch, wie oft kommt es wirklich vor, dass ein Gerät über den DFU-Modus wiederhergestellt werden muss?
Ist mir schon öfter mal passiert, dass ich das benötigt habe oder den DFU-Modus auslösen musste.
Wieso?
Wieso? Keine Ahnung.
Ich habe seitdem ich keinen Jailbreak mehr mache, diesen Modus nie benutzt.
Mir hat sich einmal ein Gerät so aufgehängt, dass nichts mehr funktioniert hatte und dass ich das Gerät über den DFU-Modus ansprechen musste.
Ja, okay. Wenn es, wie gesagt, wenn es nicht über Lightning machen kannst, dann musst du in den Store gehen. Aber deswegen ist die Frage, wie oft kommt das vor? Ja.
Ja,
das ist die Frage. Und wie würde Apple in so einem Fall reagieren? Würden sie nicht so, vielleicht sogar ein Austauschgerät dann geben in Zukunft?
Ja, aber selbst
Apple. Oder hast du im Gerät noch einen Diagnoseport?
Ja, aber selbst Apple bräuchte ja auch einen leicht zugänglichen Diagnoseport. Es macht ja nicht wenig Sinn.
Was heißt
es macht hier? Ja wenig Sinn, für leichte Diagnosefälle jedes Gerät aufschrauben zu müssen.
Na okay, DFU-Modus ist meiner Meinung nach nicht ein leichter Diagnosefall. Ja.
Aber es tut nicht unbedingt Not, ein Gerät aufzuschrauben deswegen. Also ich weiß es nicht. Also da bin ich ein bisschen skeptisch, dass man, ich weiß auch nicht, ob dann der Lightning-Port, der MagSafe-Port so weiterentwickelt wird, dass man da auch Daten rüberschieben kann oder dass man den in Zukunft über auch als Datenport benutzen kann. Ich meine, er hat ja letztendlich auch NFC mit drin an Bord. Also in dieser Mimik hängt ja auch mit NFC drin. Ne? Ich weiß nicht, wie weit das dazu geeignet ist, da auch vernünftige Datenmengen rüber transportieren zu können. Ich habe jetzt nicht die Datentransferraten von NFC im Kopf, aber das ist, glaube ich, auch nicht so hoch, dass man dann vernünftige Datenmengen rüberschieben kann. Vielleicht für die Diagnosegeschichten könnte es ausreichen, um das iPhone in einen gewissen Modus zu versetzen. Könnte sein,
ja, beziehungsweise, dass NFC. Ja, wenn überhaupt noch was geht, dass du vielleicht mal so quasi einen Fehlercode auslegen kannst oder so.
Ja, genau.
Ja. Vielleicht. Ja.
Also für geringe Datenströme, in Anführungsstrichen. Ja, gut. Jetzt haben wir uns aber lange festgebissen.
Ja.
Den ganzen MagSafe-Scheiß.
Wobei, wenn wir jetzt zum Pro kommen, so viele Unterschiede.
Naja, kameratechnisch.
Gibt's
aber
ja
wie gesagt, auch nicht, ja. Das grundsätzliche Design ist gleich geblieben vom Gehäuse. Wir haben beim Pro ein mattes Finish und beim 12er ein glänzendes Finish. Dieses matt und glänzend, das haben sie übernommen vor den Vorgängermodellen. Wir haben 5,8 Zoll, vorher hatten wir 5,8 Zoll, jetzt haben wir 6,1 Zoll in der kleinen Variante. Mhm. Wir hatten 6,5 Zoll beim 11 Pro Max und jetzt haben wir 6,7 Zoll. Das ist sehr interessant, finde ich, dass da nochmal eine Vergrößerung stattgefunden hat. Ja, wie ich eben schon sagte, wir haben kein 120 Hertz Display, aber das wiederholt sich, das haben wir auch bei den andere nicht gehabt. Und da haben wir jetzt also in der kompletten Reihe kein 120 Hertz Display. Wir haben einen Edelstahlrahmen. Das ist nochmal ein Differenzierungspunkt. Beim anderen haben wir einen Alurahmen. Wir haben neue Farben oder eine neue Farbe. Wir haben Pacific Blau. Und vorher hatten wir Nachtgrün, war das Nachtgrün? Wie ist das? Mitternachtsgrün? Irgendwas mit Grün. Ja, ich glaube Mitternachtsgrün. Keine Ahnung. Also Grün ist raus. Finde ich schade, weil das war ein schönes Grün, das war ein edles Grün, das war nicht so ein polarisierendes Grün, ein angenehmes Grün. Ging schon fast in die schwarze Richtung. Und jetzt haben sie sich für Pacific Blau entschieden. Ja, was auch nett ist, aber ja. Dann gibt es eine neue Space Grau Bezeichnung. Aus Space Grau wird Graphit. Das haben wir auch schon bei der Apple Watch gesehen, bei der Edelstahl-Version. Da gibt es ja auch kein Space Gray mehr oder Space Grau mehr. Da gibt es jetzt auch nur Graphit. Das haben sie jetzt hier übernommen. Ja, weiß der Teufel was, warum sie das jetzt Graphit nennen und warum die Farbgebung jetzt anders aussieht. Ist auch ein bisschen inkonsistent, weil Space Gray findet ja so noch statt bei Apple. Siehe HomePod Mini, da heißt das Ding ja auch noch Space Gray von der Namensgebung. Also sie haben eine etwas verwirrende Namensgebung, was die Farben jetzt angeht, finde ich. Dann hätten sie doch da auch sagen können, das heißt jetzt nicht Space Grau, das nennen wir jetzt Graphit. Und wir gehen jetzt auf die Graphit-Schiene und streichen die Namensgebung Space Grau komplett raus. Wäre doch auch sinnig gewesen in meinen Augen. Oder?
Hätte man machen können, ja. Man muss halt mal sehen, wie auch die Unterschiede bei den einzelnen Produkten dann untereinander sind. Aber hätte man machen können, ja.
Ja. Sie haben leider Sensor drin, den wir auch im iPad Pro haben. Mhm. Das ist, ja, die Demos, die sie da gestern gezeigt haben, die basierten wieder auf Augmented Reality. Ja, das hat mich jetzt nicht so vom Socken gehauen. Das sind so die üblichen Demos, die wir auch in ähnlicher Form schon in der Vergangenheit gesehen haben. Viel Neues haben sie uns
da jetzt nicht gezeigt. Ich wollte es gerade sagen, ja, das sieht man regelmäßig, ja. Und ja. Irgendwie so die Anwendung oder die alltägliche Anwendung oder der Anwendungsfall hat sich noch nicht ergeben, ja.
Nein, leider nicht. Das wird wahrscheinlich in der nächsten Zeit wachsen. Da wird hoffentlich was dazukommen und da werden wir mehrere Use Cases sehen, die auch den Otto-Normal-Bürger ansprechen. Aber es ist ja auch ein Pro-Gerät, was ja auch nicht unbedingt den Otto-Normal-Bürger in der breiten Masse ansprechen soll. Der soll sich dann das 12er kaufen, ohne Pro. Und da hat er ja dann auch keinen LiDAR-Sensor. Also hat er dann auch nicht das Problem, zu überlegen, für was er das Ding benutzen könnte. Dann gibt es ein Weitwinkel mit 7 statt 6 Linsen. Also das ist dann nochmal ein wenig mehr. Wir haben eine 106er statt eine 108er. Ist das jetzt die Brennweite? Nicht die Brennweite, ist das nicht die... Ja, wie heißt es denn jetzt? Komme ich jetzt nicht drauf. 106 statt 108, wie heißt es denn jetzt, Mensch?
106?
F106 statt F108, da gibt es eine spezielle Bezeichnung für. Öffnung? Nein.
Ah, nee, nicht 106, du meinst 1.6.
1.6. 1.6 statt 1.8, wie heißt denn die Bezeichnung? Ich habe es jetzt nicht
präsent. Ja, wie hieß das Fotoprogramm, was Apple eingestellt hat?
Aperture.
Ja, genau.
Ah, okay.
Ja.
Blende.
Da kommt das nämlich her, genau.
Ah, eine 1.6er Blende, jetzt habe ich es, Mensch. Statt eine 1.8er Blende, jetzt habe ich es.
Genau. Gut. Die Lichtempfindlichkeit gerade ist ein bisschen besser geworden, was eigentlich bei der Lowlight, also bei gerade bei Nacht oder im in der Dämmerung bei Aufnahmen eigentlich dann gut helfen sollte nochmal, ja.
Der Night-Modus, der bezieht sich jetzt auch auf die Vorderkamera, also auch auf die FaceTime-Kamera. Und es gibt im Nighttime-Modus auch Slow-Mo-Aufnahmen. Das hat man im Vorfeld auch nicht gehabt, so viel wie ich weiß. Also bei den 11er-Geräten nicht gehabt. Dann haben wir eine Brennweite von 52 mm mit vierfach optischen Zoom.
Genau, vierfach, ja.
Und dann gibt es noch eine Differenzierung. Das ist jetzt auch neu, wieder neu. Bei den 11 Pro Max war es ja so, dass die sich nicht unterschieden haben, abgesehen durch die Displaygröße, das heißt 6,5 zu 5,8 bei den damaligen Geräten oder bei den aktuellen Geräten, die es ja noch aktuell gibt. Und jetzt haben wir wieder eine Differenzierung bei der Kameratechnik, weil bei dem Pro Max, 12 Pro Max, haben wir eine Brennweite von 65 mm mit fünffach optischen Zoom. Und das finde ich so ein bisschen schade, dass es jetzt wieder ein paar Differenzierungspunkte in der Kameratechnologie gibt zwischen den beiden Geräten. Ich finde finde immer noch den Weg besser, die Geräte beide technisch auf dem gleichen Stand zu haben, Pro wie Pro Max. Und der einzige Differenzierungspunkt ist dementsprechend die Display-Diagonale oder die Displaygröße. Den Weg hatten wir früher schon mit Plus, also 6 Plus oder 8 Plus, wie die ganzen Plus-Geräte hießen damals, wo die noch den Plus-Titel im Namen hatten, da gab es halt auch eine Differenzierung technischerseits. Und bei den Max-Geräten haben sie ja dann mit aufgehört. Und jetzt führen sie es wieder ein. Also ich finde es inkonsistent. Kann ich nicht nachvollziehen.
Ja, okay, du hast ja nicht nur da den Unterschied, sondern auch, was ja die Bildstabilisierung betrifft. Du hast ja im Max ja auch die Sensor-Shift, also wo der Sensor sich ja wirklich dann bewegt. Ja. Du hast nicht die normale optische Bildstabilisierung über die Software im Prinzip, sondern da hast du ja nochmal den Sensor, der sich ja wirklich dann auch bewegt. Das hast du ja auch nochmal als Unterschied zwischen dem Max und dem 12 Pro.
Ja, klar. Das sind mehrere
bisschen,
Punkte.
Genau, da ist noch ein bisschen mehr an Unterschieden drin. Weil sie es wahrscheinlich können beim Max. die Maße sind ja dort doch ein bisschen anders und
du meinst, da haben sie gesagt, wir machen es weiter. Mit der Gehäuseform zu tun, dass einfach der Platz nicht im kleineren Gerät da war.
Ja, ja.
Das könnte sein, ja. Möglich, möglich.
Ja.
Ja. Ja.
Es ist halt nur schade, gerade weil man beim 12 und beim 12 Mini ja im Prinzip dasselbe Gerät hat, nur in unterschiedlichen Größen. Und man es ja vom 11er ja auch gekannt, oder beim 11er war es auch so, wäre es halt schön gewesen, das jetzt auch wieder zu haben. Ja. Aber jetzt haben sie halt gesagt, okay, jetzt machen wir halt technisch halt wieder das, was geht am Max.
Hm.
Ja.
Sicherlich.
Also wer die Latest und Greatest in Kameratechnik haben will, muss ja, zwangsweise muss halt zum Max greifen. Ja,
ja klar. Da ist er quasi dann, also er wird quasi dazu gezwungen, wer das haben will und wer diese Features benötigt. Keine Frage, klar. Dann gab es noch eine Geschichte, die ich beeindruckend fand. Aufnehmen mit Dolby Vision HDR. Nicht nur aufnehmen, sondern auch bearbeiten und gleichzeitig das Ganze dann teilen, also die ganzen Daten auch am Gerät gleichzeitig bearbeiten. Das fand ich schon sehr, sehr
ja, vor allem dann noch in 60 Hertz. Wobei man da auch sagen muss, die 12er können es auch dann mit 30, alle FPS, mit 30 FPS, die Pros in 60. Da bin ich mal gespannt auf die ersten Real-Life-Aufnahmen,
ja,
was es dann wirklich bedeutet, ja. Ob man da oder was man da sieht, ja, und ob man da so den Unterschied hat und was Dolby dann wirklich bedeutet, ja, gerade für ein Telefon. Ja, aber muss man mal warten, wenn die Testgeräte dann da sind. Ja,
ja. Dann 4K-Video, HDR-Video mit 10 Bit, das ist natürlich auch schon mal sehr beeindruckend. Hm. Da muss man genauso sehen, wie sehen dann die Real-Life-Videos aus, wenn das mal jemand in die Hand bekommt, der das, der sich da wirklich mit auskennt, der das auch umsetzen kann, der auch weiß, was er tut. Zum Beispiel wie heißt der? MKBHD?
Marcus Brownlee.
Der ist ja schon sehr gespannt gewesen. Er hat ja auch ein paar Statements speziell zu dieser ganzen Kameratechnik gestern abgegeben, die sehr interessant waren, und der ist ja schon sehr gespannt darauf, wie sich das Ganze dann in der Realität zeigt oder wie es sich dann, wie die Aufnahmen dann letztendlich aussehen werden. Tja. Ja, schön. Das war das. Weiterhin starten die Geräte mit 100, oder besser gesagt, die Geräte starten bei 128 GB Speicher, maximal 512 GB, was ich schade finde, dass wir keine Terabyte-Versionen haben.
Wohin noch? Ja, die 12er haben zu wenig Speicher und jetzt genau dasselbe beim Pro. Ja.
Wenn du jetzt, das letzte Thema war 4K HDR-Video mit 10 Bit und gerade wenn ich mir so ein Pro Max anschaffe und ich möchte mit dem Ding Videos produzieren oder möchte das dementsprechend benutzen, um Videos aufzunehmen, dann brauche ich natürlich auch eine Menge Speicher. Und ich denke gerade für Video-Creator, die das Ding ernsthaft einsetzen, zum Beispiel als B-Roll-Kamera, was auch immer, gibt es ja eine Menge Möglichkeiten, diese Geräte einzusetzen. Die brauchen auch Speicherkapazität. Und dem hätten, denke ich, 1 Terabyte gut zu Gesicht gestanden. Dem Gerät. Meine Meinung.
Aber auch da wieder, wie viele Leute setzen das so extrem ein?
Gut, das ist ja eine Option, die du ja nicht nehmen musst. Du kannst ja auch einen 512er nehmen oder einen 256er. Aber beim iPad Pro gibt es ja auch die 1-Terabyte-Variante. Man weiß ja auch nicht, wer es benutzt und wer es einsetzt. Die Absatzzahlen kennt man ja nicht. Genau, wie viel wirklich
sich für diese 1-Terabyte-Version entscheiden. Zusammendenken schon. Die Frage wäre auch, was würde das kosten? Ich habe mir nicht angeguckt, was die 512er Pro Max Version kostet. Ja.
Ich habe es nur angeguckt, weil so viel Tränen wollte ich jetzt nicht vergießen. Jedenfalls Startpreis liegt beim 12 Pro Max bei 1.217 Euro. 128 GB wohlbemerkt. Und das kleinere, da ist nicht das Max, liegt bei 1.120 Euro. Ja.
Aber wie gesagt, was würde dann 512 zu 1 Terabyte kosten?
Das kann hier nur Apple beantworten.
Meinst du?
Ja, aber die brauchen es dir nicht zu beantworten, weil es das gar nicht gibt.
Ah, hier, warte mal, wir haben doch hier gerade die deutsche Euro-Seite. Grundpreis 12 Max 1217, genau, 512 Version 1558. Die 256er war 1334, okay. Jo. Holla die Waldfee.
Ja. Ja, na gut. Gerade diese Kamera-Features, die wir gestern gesehen haben oder das, was Apple dort angepriesen hat, da macht es jetzt im Endeffekt sehr wenig Sinn, drüber zu sprechen. Das macht nur Sinn, wenn es erste Reviews gibt, wenn es erste Real-Life-Footage-Geschichten gibt von den Kameras, also erstes Bildmaterial gibt, was nicht bei Apple entstanden ist, sondern in der freien Wildbahn von Journalisten, die das Gerät in der Hand gehabt haben, finde ich.
Ja, und man muss auch mal gucken, wir hatten ja jetzt, ich hatte ja gesagt, dass ich von den iPhones das Mini eigentlich sehr interessant finde oder dass für mich das spannendste Gerät jetzt von den Vieren ist. Klar, was die Technik betrifft oder so, das Pro Max, gerade was Video und was die Kamera generell betrifft, auch mit dem Sensorshift, sehr spannend. Aber wie gesagt, das Mini finde ich eigentlich sehr interessant. Da muss man auch mal gucken, gerade im Vergleich zu dem ersten iPhone 10 ist das Kamerasystem da ja auch nochmal besser geworden. Wie viel besser, ja, muss man mal abwarten, denn wenn man wirklich die Vergleiche dann vielleicht auch mal sieht, beziehungsweise selbst mal in der Hand hat, um sich das anzugucken und da mal zu gucken, wie ist so die, kann man überhaupt einen großen Unterschied feststellen in der Bildqualität zwischen dem iPhone 10, wie ich es jetzt noch nutze, und dem Mini zum Beispiel, ja, gibt es da Unterschiede? Wie groß sind die Unterschiede? Weil auf dem Papier, wie gesagt, ist es ein Ticken besser geworden, was die Kamera betrifft. Aber das wäre so das Gerät im Prinzip, was ich mir gerne mal angucken würde. Ja, alleine auch, wie es in der Hand liegt. Wenn man natürlich hier Latest and Greatest, führt, glaube ich, an den Pros keinen Weg vorbei. Gerade weil du da halt auch LiDAR mit drin hast, was bei den 12ern fehlt. Aber es ist auf jeden Fall zu sehen, dieses Jahr sehr spannend, gerade was halt die 12er betrifft, ja. Also die Nicht-Pro-Version.
Ja, das sind sehr spannende Geräte. Und der größte Punkt ist natürlich auch, dass sie jetzt OLED on Board haben. Das macht es natürlich nochmal attraktiver.
Ja, gerade im Vergleich zum LCD vorher.
Ja, ja, klar. Und das macht es zu einem sehr interessanten Telefon, keine Frage. Muss man halt schauen, wie denn die ersten Reviews ausfallen werden.
Ja, ich denke, man wird viel Positives gerade zum Mini hören, ne?
Ja, auf jeden Fall. Das lässt viel, ja, die Erwartungen sind, sagen wir mal, sehr hoch, was das Mini angeht. Auch der ganze Pressespiegel, sage ich jetzt mal, den man bisher so wahrgenommen hat, der gibt viele positive Stimmen ab zum Thema iPhone Mini.
Ja. Ja. Was mich mal interessieren würde, ist auch, wie gesagt, Apple schlüsselt die Verkaufszahlen ja nicht auf.
Ja,
leider. Aber gerade da, wie viele Leute greifen anstatt zum 12er, zum 12 Pro, gerade wegen Kamera und Video und einem Preisunterschied von nur, in Anführungszeichen, $200, ich bleib mal bei Dollar jetzt, von $200, und du musst ja da gucken, du hast ja mehr Speicher drin. Für, das die, ist richtig. Für die 799 ja. Bekommst du deine 64 und für die 999 bekommst du ja 128.
Man muss auch sehen, ob die Arbeitsspeichergrößen sich noch unterscheiden. Das weiß man ja auch
das
noch nicht.
Das ist auch nur Zeitpunkt. Eine Frage, genau. Ja, genau.
Ob es da vielleicht noch einen Unterschied gibt, ob die Pro-Geräte ein Gigabyte mehr haben und die normalen ein Gigabyte weniger. Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Könnte sein, weiß ich nicht.
Muss das ist auch nochmal so ein Thema. Und wie gesagt, ob sich dann gerade, wie gesagt, da Leute dann trotzdem zum Pro greifen, ja. Wobei sich, wie gesagt, der Preisunterschied ja ein bisschen relativiert, dadurch, dass du den Speicher ja verdoppelt hast. Und wie das Verhältnis halt zwischen 12 und Mini aussieht. Gerade weil die sich technisch ja nicht unterscheiden, bis auf die Größe.
Ja, ja, klar.
Das würde mich auch mal interessieren. Wie viele Leute greifen eher zum Pro anstatt zum 12? Und wie viele greifen lieber zum Mini anstatt zum 12er, weil technisch, wie gesagt, dieselbe Ausstattung günstiger und vielleicht die Größe sogar für den einen oder anderen interessanter ist. Ja.
Mhm. Das ist interessant.
Und wie verkauft sich in Zukunft das SE im Vergleich zum Mini? Das ist auch nochmal eine interessante und spannende Frage. Es ist zwar günstiger, aber wie viele Leute haben halt zum SE gegriffen, weil es die kleinere Version ist? Beziehungsweise technisch, gerade auch mit dem letzten Upgrade im Vergleich zum 8er oder auf da vielleicht auch gerade mit dem Home-Button dann noch die, ja, wie gesagt, das wäre auch nochmal so ein spannendes Ding.
Und was mich ja viel mehr interessieren würde, wie viele Leute haben sich aufgrund der Corona-Krise, die wir ja derzeit haben, leider Gottes, dafür entschieden, ein iPhone SE 2 zu kaufen bezüglich Touch-ID? Und sie hätten eigentlich lieber ein hochperformanteres Telefon, aber sie haben aus Convenience-Gründen, aus Alltagsgründen sich deswegen bewusst bezüglich ihrer, dass sie sehr oft mit Maske umherlaufen müssen oder bezüglich der aktuellen Situation bewusst für ein SE 2 entschieden, aufgrund dieser Touch-ID-Geschichte. Und hätten ja, eigentlich lieber viel mehr Leistung gehabt.
Das ist aber, ja okay, das ist ja eine gute Frage, wobei die nach wie vor zum SE greifen müssten.
Ja, aber wie gesagt, wie viel haben da abgewogen und haben gesagt, okay, ich beiße in den sauren Apfel, mache einige Einschnitte und kaufe mir ein SE 2, weil ich unbedingt den Touch-ID haben muss, weil ich sehr, sehr oft die Maske trage und weil ich nicht jedes Mal die Maske hoch, runter, ja, tralala.
Wobei die Frage ist, wie viele Leute haben wirklich den Kompromiss oder sind den Kompromiss eingegangen und sind nicht hingegangen und haben einfach auf anstatt Face-ID nutzen sie Passwort.
Dauert aber im Endeffekt länger, als wenn ich einfach den Daumen
Okay, aber das ist ja wieder die Frage zwischen Inconvenience in dem Fall, aber dann dem iPhone, das ich wirklich haben will. Und vier Stellen, auch wenn es jetzt nicht gerade super sicher ist, ist, denke ich mal, immer noch ein besserer Kompromiss als Touch-ID und ein Gerät, was ich vielleicht oder unter anderen Umständen nicht hätte haben wollen. Oder nicht gekauft hätte.
Ja, ja, das mag sein, ja.
Ja, aber es mag die Leute durchaus geben. Vor allem, denke ich mal, gibt es immer noch genug Leute, die in den letzten Jahren kein Upgrade zu einem 10er oder halt zu den Touch-ID-losen iPhones gemacht haben. Ja, XR zum Beispiel ja auch. Weil sie einen Homebutton haben wollten.
Ja, klar, aber übrigens 10R ist immer noch im Sortiment, was ich auch im Moment nicht empfehlen kann, das zu kaufen, leistungstechnisch und preis-leistungstechnisch eines der Geräte, die ich im Moment jetzt, wo ich jetzt sagen würde, nicht kaufen, auch wenn es noch im Sortiment ist.
Ja.
Ja. Wundert mich auch, dass das noch im Sortiment ist, das Gerät. Passt so gar nicht rein, nach meiner Meinung.
Nicht mehr, ja, gerade mit den neuen Geräten auch, ja.
Ja. Ist genauso, wie die Apple Watch Series 3 nicht mehr ins Portfolio passt, ist genauso dieses 10R ein Fremdkörper im aktuellen Line-Up.
Wie liegt das preislich eigentlich?
Ich glaube 4,99.
Ja, okay, da hast du natürlich auch wieder das Preisargument. Du fängst beim 10R natürlich auch wieder dann einiges günstiger an als das 12er.
Ja, ja, klar.
Und auch das 12 Mini.
Ja, ja.
Da hast du halt nochmal das 10er Design nur in günstig.
Ja, ja, klar.
Das ist halt dann wieder die Frage. Ja.
Naja, gut, sei es drum. Man wird sehen, wenn die Dinger in der freien Wildbahn sind, wie die Reviews ausfallen und dann gucken wir mal. Ja, ich denke, wir haben die Keynote ganz gut abgehandelt. Ist natürlich immer schwierig, am ersten Tag nach der Keynote gleich alles detailliert abzuarbeiten, was so eigentlich gar nicht möglich ist, weil wir vieles noch gar nicht wissen. Das wird in den nächsten Tagen, Wochen erst sich herauskristallisieren, so die Details und die Feinheiten. Das ist ja eigentlich jedes Mal so und wir sagen auch jedes Mal den gleichen Satz. Aber weil es halt auch so ist, muss man es auch immer noch mal anmerken. Ja, war eine schöne Keynote, waren jetzt keine großartigen Überraschungen, schade, dass es keine AirTags gab.
Ja, okay, für mich eine Überraschung war das Mini schon, also das iPhone Mini.
Naja, das wurde ja so gehandelt, dass es vier Größen geben wird, wurde ja gehandelt. Nur die Namensgebung, die kam ja relativ spät raus. Das war eine kleine Überraschung, in Anführungsstrichen, dass es dann wirklich Mini hieß. Aber dass es vier Größen gibt, das war ja schon lange bekannt. Oder das war ja schon sehr lange in der Gerüchteküche.
Ja, in der Gerüchteküche. Aber ich hätte nicht mit gerechnet, dass das Mini in der Art und Weise kommt.
Ach, du meinst auch mit den gleichen technischen Specs, ja, abgesehen von der Displaygröße. Genau. Ja, okay. Ja. Das hätte anders ausfallen können, das stimmt.
Da hatte ich mich im Stand auch schon gefragt, wie will man das halt gegen das SE positionieren? Aber jetzt, so wie es ist, also, wie gesagt, also, ein sehr interessantes Gerät.
Ja, ja, zum SE liegt es ja weit auseinander, ganz klar. Ja.
Also, was ich mir jetzt auf jeden Fall mal angucken will, ist, wie der technische Unterschied zwischen dem SE und dem 10 und dem XR, also dem 10R ist. Weil ich habe nämlich gerade gesehen, dass der Preisunterschied jetzt nicht gerade groß ist. Da will ich mir jetzt nochmal die technischen Unterschiede angucken bei den zwei Geräten.
Na, der SoC ist ein Unterschied, ein großer Unterschied. Da gibt es da das SE2
genau, was mehr sonst leisten. Halt noch, weil, wie gesagt, das ist teurer, aber du kriegst halt, oder es ist ein bisschen teurer als das SE, kriegst aber natürlich dann schon 10 Design zu einem günstigeren Preis als aktuell die 12er halt.
6,1 Zoll Display, ja.
Klar. Ja, das hast du auch, ja. Aber es ist halt, die Frage ist halt genauso wie die Frage, die ich vorhin hatte mit 12 und 12 Pro, ist halt die Frage dann 10R oder 12. Weil der Preisunterschied und du kriegst die bessere, oder die aktuelle Technik, ich weiß nicht, wie du es schon gesagt hast, warum das 10R außer wegen dem Preis halt noch im Portfolio ist.
Also allein aufgrund dessen, dass das 10R wahrscheinlich eher aufgrund dessen, dass es schon länger existiert, schon länger auf dem Markt ist, eher obsolet oder Vintage sein wird als ein 12er und eher nicht mehr die Updates bekommen wird auf die aktuellen iOS-Versionen als ein 12er, würde ich nicht zum 10R raten. Es wird eher aus der Kette rausfallen der aktuellen iOS, also der aktuellen iOS-Kompatibilität, also sprich zukunftssicher. Und deswegen würde ich nicht zum 10R raten. Das ist meine Meinung. Hm. Das wird viel früher rausfallen, logischerweise, weil es auch viel früher am Markt war. Ja. Es sei denn, man kriegt irgendwo so ein Schnäppchen bei irgendwie ein Carrier, Bundle, Tralala oder bei Mediamarkt Saturn oder was weiß ich, wo sie eine Sonderaktion haben, dass man da so ein gutes Schnäppchen macht, dass man einfach zuschlagen muss, in Anführungsstrichen, wenn man für sowas im Markt ist, für so eine Art von Gerät, dann kann man sich das überlegen, aber für den Apple-Preis würde ich es nicht unbedingt empfehlen.
Ja.
Ja, naja. Gut, also fassen wir zusammen, schöne Keynote, sehr komprimiert präsentiert, sehr viel Informationen innerhalb von einer Stunde. Mein persönliches Highlight, MagSafe als Technologie und HomePod Mini als Produkt und das iPhone 12 Mini. Das sind meine drei Highlights der gestrigen Präsentation. Ja. Jetzt bist du sprachlos.
Ja.
Und den HomePod Mini werde ich mir auch zulegen, weil er liegt absolut im Budget. Das kann ich mir gerade noch so erlauben im Moment. Und die anderen Geräte, die werde ich mir verkneifen.
Ja, nochmal aussetzen.
Das 10er läuft gut und glatt.
Ja, ja, das ist echt überraschend. Ja, also ich bin mit meinem 10er auch noch nach wie vor sehr zufrieden. Wobei das 12 Mini... muss man mal gucken.
Der einzige Grund, der mich extrem reizen würde, warum ich gerne auf ein aktuelles Gerät umsteigen würde, ist der, dass ich Zubehörprodukte mit MagSafe testen könnte, was mir ja so verwehrt bleibt. Kann ich ja nicht testen. Wenn jetzt irgendwie Satechi sagt, sie wollen mir ja so ein Ding schicken, kann ich es nicht testen. Ich bin im Endeffekt als Produkttester oder als jemand, der Produkte gerne testet, ein bisschen außen vor, was neue Zubehörprodukte betrifft. Das ist der einzige Punkt, der mich so ein bisschen ärgert. Ansonsten bin ich mit dem Gerät, wie es jetzt funktioniert und wie ich es jetzt habe, noch zufrieden. Keine Frage.
Das ist echt erstaunlich, ja.
Ja. Aber gut, damit muss ich dann klarkommen oder muss irgendwie überlegen, dass ich mir vielleicht doch eins anschaffe. schauen wir mal. Vielleicht
gibt's ja, mal auf die ersten Reviews warten. Gerade ich bin ganz gespannt, gerade auf die neuen Kameras jetzt in den Pro-Modellen. Nicht unbedingt jetzt, was das Pro Max betrifft, weil das die Features, glaube ich, nicht den Preis und vor allem auch die Größe vom Gerät rechtfertigen nochmal. Das ist dann doch nochmal ein bisschen größer als das 12 Pro. Aber 12 Pro bin ich mal gespannt auf die ersten Reviews. Und wie gesagt, das Mini muss ich mal in der Hand halten. Das finde ich eigentlich von den vier jetzt mit das spannendste Gerät. Gerade das Potenzial, was es hat bei dem Preis und der Technik. Ja, und auch nochmal von der Größe her, das ist, denke ich mal, doch stark gefragt, jetzt auch bei den Kunden. Und wie gesagt, Kamera 12 Pro, bin ich auch mal gespannt, wie so die Teste
vor allem auch, wie die Akkulaufzeiten sind, das ist ja auch noch ganz interessant. Und die ganzen technischen Daten, die ja sich erst im Nachhinein herausstellen, wie groß ist der Akku, wie groß ist der Arbeitsspeicher und so weiter. Das sind ja alles noch entscheidende Dinge. Und wir erwarten ja im November auch noch eine andere Präsentation.
Ja.
Silicon Max, vielleicht Over-Ear-Kopfhörer, vielleicht AirTags. Vielleicht auch ein neues
iPad Pro. Ich bin nach wie vor nicht überzeugt, dass wir AirTags dieses Jahr noch sehen werden.
Ja, ich hoffe es. Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt, wie du immer so schön sagst. Schauen wir mal. Und es gab ja auch die...
Ach so, übrigens, was wir nicht erwähnt haben, ist ja eher die unterschiedlichen Vorbesteller bzw. Auslieferungsdaten.
Die habe ich jetzt gar nicht konkret zur Hand, aber...
Das Mini... glaube ich, auch erst im November.
Aber das 12er kann man, glaube ich, jetzt schon vorbestellen.
Genau.
Freitag und vorbestellen.
Genau, und 12 Pro und 12 Pro Max ist ja auch wieder unterschiedlich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Von daher muss man dann immer gucken, für was man sich interessiert. Aber wir sind das ja eh gewohnt. Ja. Also wenn du Geräte haben willst, solltest du bei der Vorbestellung recht zügig dabei sein. Ich denke mal, dieses Jahr wird es aufgrund von Corona noch mal ein bisschen schwieriger, bei den ersten wirklich dabei zu sein. Deswegen müsste man da auf jeden Fall am Ball bleiben. Wobei ich auch sagen muss, ich werde jetzt erstmal die Reviews abwarten. Und was bei mir auf jeden Fall, da haben wir ja schon oft genug drüber gesprochen, denke ich mal, die wichtigere Anschaffung wäre ein neuer Mac.
In deinem Fall auf jeden Fall. Und bei mir wäre auch zum Beispiel viel wichtiger, ein iPad sich anzuschaffen, also für meinen persönlichen Use Case, als jetzt ein neues iPhone. Also jetzt wie alt meine Geräte sind, sag ich jetzt mal. Ja, und da ist ein iPhone eigentlich erstmal hinten dran.
Ja, und genau, und beim Mac warten wir ja auf die ersten Silicon Macs. Ja, da hatten wir auch schon öfter drüber gesprochen. Da ist ja echt die Frage, was kommt. Wenn, dann hätte ich schon Interesse an dem, ja, um alleine schon halt da den Sprung zu machen.
Da möchte ich dir jetzt ja nicht in die Suppe spucken, aber ich würde dir nicht empfehlen, die erste Generation von
Silicon Max zu kaufen. Ich weiß.
Ich bin da immer sehr skeptisch.
Ne? Ich weiß es, ja. Da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen und .0 und so, ja, aber kommt aufs Gerät drauf an.
Meinst auch schon, das soll schon schief gehen, ne?
Nee, das nicht, aber wenn es ein MacBook wird, ist eh die Frage, ob es von der Leistung her und vom Bildschirm her das ist, dann was man sich vorstellt. Wahrscheinlich eher weniger. Ich hätte ja dann doch lieber mehr so ein Pro. Ob es dann 13 oder 16 wäre, wieder die Frage des Geldes. Aber ja, wie gesagt, kommt drauf an, was jetzt wirklich kommt als erstes und wann die nächsten Geräte kommen.
Man munkelt ja sogar, dass zwei Geräte kommen.
Von daher müssen wir einfach abwarten.
Wie gesagt, das 12er soll jetzt ja kommen, also das ultra kleine und MacBook Pro 13 Zoll. Das sollen ja angeblich die beiden Geräte sein, die gleichzeitig auf den Markt kommen.
Deswegen abwarten, Tee trinken.
Ja, klar.
Kaffee trinken, je nachdem, was man bevorzugt.
Was bleibt uns anderes übrig?
Genau.
Wir können es nicht beeinflussen.
Nein.
Und das ist auch manchmal ganz gut so. Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns nächste Woche wieder.
Jawohl, bis dann.
Mach's gut. Ciao. Tschüss.